Hey, hallo und herzlich willkommen heute zur 72. Episode meines Podcasts Genuss im Bus, der mobile Wein-Podcast. Mein Name ist Wolfgang Staudt und wie immer lade ich dich ein, mich auf meinen Reisen in die Welt des Weines zu begleiten. Auf meiner Tour durch Franken bin ich heute Richtung Taubertal gefahren, um mich mit Stefan Krämer vom ökologischen Land- und Weinbau Krämer zu treffen. Er gehört zu einer neuen Winzergeneration in Franken, die vieles anders macht als die Generation vor ihnen. Mit dem, was sie tun, schwimmen sie gegen herrschende Lehrmeinungen und mit ihren Weinen gegen den Strom des geschmacklichen Mainstreams. Im Weinberg arbeiten sie transparent und aus Überzeugung zertifiziert ökologisch. Es geht ihnen dabei nicht um Bio als Marketingtool oder Verkaufshilfe. Sie investieren enorm viel Zeit und Manpower in die Gesundheit und Lebendigkeit der Böden und die Pflege ihrer Rebanlagen. Im Keller vertrauen sie dem natürlichen Prozess der Weinwerdung. Sie sind bereit, Risiken einzugehen und auf all die gängigen Sicherheitsmaßnahmen zu verzichten, die den Weinmachern des 21. Jahrhunderts zur Verfügung stehen. Nur minimale kellertechnische Interventionen, so ihr Credo, ergeben Weine mit maximal viel Persönlichkeit, Charakter und Authentizität. Das sind Weine, die über anders riechen und schmecken als konventionell produzierte Weine. Würze statt Frucht, Länge statt Breite, Cremigkeit und Schmelz statt magerer Bitterkeit und überreifer Fülle. Das sind Weine, die ihre Identität mehr durch ihr Mundgefühl, ihre physische Struktur als durch simple Duftigkeit oder süßlichen Geschmack generieren. Der Biolandwirt Stefan Krämer ist einer von ihnen. Er lebt und arbeitet in Auernhofen am Rande des fränkischen Teils vom Taubertal. Obwohl er rund 80 Hektar Land bewirtschaftet, nimmt das Weinmachen, das er unter anderem bei den Bioweinpionieren Roth im Steigerwald und Wittmann in Rheinhessen gelernt hat, immer mehr Raum ein. Zu Recht, wie ich finde, denn er entwickelt einen immer klareren, immer unnachahmlicheren Stil. Über seine Entwicklung als Winzer und Weinmacher sagt Stefan Krämer, dass er Wein eigentlich erst seit 2013 mache. Vorher hätte er lediglich alkoholhaltige Getränke produziert. Vorher hätte er über keine echte, ausgereifte Idee von Wein und vom Weinmachen verfügt. Diese habe er sich erst allmählich und vor allem im Rahmen seiner Zusammenarbeit mit dem Weinhändler Köstler und Ulbrich in Nürnberg erarbeitet. Seither hat er klare Vorstellungen, wie er sagt, wie er im Weinberg arbeiten möchte und ist überzeugt, dass allein gesunde Böden und lebendige Rebpflanzen die Voraussetzung für erstklassige Trauben sind. Diese verarbeitet er im Keller nach dem Low-Tech-Prinzip, also so interventionsarm wie möglich und seit 2015 dann im Naturweinstil mit Anteilen von Maischegärung und Ganztraubenvergärung. Gleichzeitig hat Stefan Krämer begonnen, die Phenolik in seinen Weinen zu steigern, indem er Anteile von Orange rückverschneidet. Die Weine sehen nicht wie typische Orangeweine aus und sie schmecken auch nicht so, aber sie verfügen über eine deutlich schmeckbare Phenolik. Sie werden extrem spät und unfiltriert abgefüllt und nur sehr wenig, oftmals gar nicht geschwefelt. Diese äußerste Zurückhaltung im Keller führt dazu, dass die Weine in jedem Jahrgang anders schmecken und er weiß, dass er gerade damit sehr viel von seinen Kunden fordert. Meine Frau sagt immer, ich sei im Winter und Frühjahr nicht zu gebrauchen, weil ich mich emotional total vom neuen Jahrgang vereinnahmen lasse. Und ich glaube, sie hat recht. Ich bin wirklich wochenlang damit beschäftigt, die neuen Weine und damit das Wesen des Jahrgangs zu ergründen. Ich empfinde es so, als ob meine Weine mich auffordern, sie und die Art, wie sie sich artikulieren, zu verstehen. Das, was Stefan Krämer tut bzw. nicht tut, widerspricht so ziemlich allen herrschenden Lehrmeinungen. Aber seine Weine sind auf unkonventionelle Weise exzellent, ungemein mutig und fordernd, manchmal vielleicht auch ein wenig provozierend. Da braucht es Menschen, die bereit sind, sich auf abenteuerliche Begegnungen einzulassen. Bevor du aber die Weine im Glas erkundest, hör rein ins Interview und mach dir selbst ein Bild vom Macher von Stefan Krämer. Los geht's! Hallo Stefan.
Hallo, grüß dich.
Sag doch mal, wo genau sind wir hier?
Wir sind hier oberhalb vom Taubertal,
okay.
In einer Gauregion, Gauböden sind immer sehr fruchtbare Regionen. Das heißt, hier herrscht Landwirtschaft, sehr intensive Landwirtschaft vor. Und das Besondere ist, wenn wir zu unseren Weinbergen fahren, das sind wie zwei Satelliten, je 12 Kilometer weg von uns, fahren wir einmal durch Steinachtal rein und raus und dann ins Taubertal rein.
Wie weit ist das?
12 Kilometer. Mhm. Dann sind wir bei einer Hauslage, das ist Tauberzeller Hasennestle. Mhm. Da sieht man vom oberen Weinbergsweg sogar die Stadt Rodenburg und die Jakobskirche. Und unten entlang, wenn man der Tauber fährt, ist diese berühmte romantische Straße. Und da 15 Kilometer weiter, Tauber aufwärts, kommt dann Röttingen, Röttinger Feuerstein. Und in diesen beiden Lagen haben wir unseren Wein und müssen quasi von unserer Produktionsstätte und von unserem Betrieb immer hinfahren.
Okay, das heißt aber, dein Hauptbusiness ist die klassische Landwirtschaft.
Tue ich mich immer hart, das ganz konkret zu beantworten. Klar, wir machen 70 Hektar ökologischen Ackerbau seit 30 Jahren mittlerweile. Und der Weinbau ist aus einer Idee und aus einer Laune meines Vaters damals dazugekommen und war immer ein kleiner Beitrag, mehr Hobby als als wertigen Betriebszweig zu sehen. Wir sind aber ein bisschen gewachsen und machen jetzt knappe 4 Hektar Steillagenweinbau und das macht dann doch Arbeit. Und wenn ich das runterbreche, ich habe 2 Festangestellte im Weinbau laufen, weil ich die Landwirtschaft ja auch noch wuppen muss. Und von daher ist es vom Beitrag her fast hälftig. Wobei klar, die Landwirtschaft in ihrer Dimension größer ist.
Eine Laune, sagst du, von deinem Papa, von deinem Vater. Und du bist dann quasi ein Kind dieser Laune oder machst du es gerne?
Nee, der Betrieb wurde 1990 umgestellt auf Ökolandbau und die Weinberge kamen 1984 dazu. Und zwar war das damals so, dass in Tauberzell, also das ist die Weinbergslage 10 Kilometer vor Rodenburgstoren, eine ehemalige Weinbergslage rekultiviert wurde. Ich glaube 1985 kam der Anbaustopp für Wein in der EU. Da durften keine neuen Weinberge angelegt werden. Und damals hat man diese Chance noch ergriffen und ehemals brachliegende Weinberge, die urkundlich irgendwie aus dem 11. Jahrhundert stammen, hat man rekultiviert. Ziel dieser Rekultivierungsmaßnahme war, dass die Einheimischen vor Ort in dieser strukturschwachen Region wie das Taubertal neue Einkommens- und Erwerbsmöglichkeiten finden. Aber alle vor Ort hatten gar kein Interesse und meine Eltern hatten Freunde vor Ort und so kam das, dass mein Vater gesagt hat, jetzt machen wir, da hat er noch konventionelle Landwirtschaft ohne Vieh betrieben. Das heißt, mein Vater hat den Betrieb 1973 übernommen und den dann irgendwann schon viehlos bewirtschaftet. Und irgendwann war das Ganze durchmechanisiert. Ich sage immer ganz salopp, große Spritze, große Düngerstreuer, viel freie Zeit. Und die freie Zeit hat er in Weinberg investiert.
Und der hatte damals auch schon ein Faible für Wein und hat auch Weine aus anderen Regionen dieser Welt getrunken?
Nee, seine Weinliebe ist eher begründet, dass sie Freunde im Steigerwald hatten und die hatten Wein. Und er fand es immer schön, wenn sie mit einem Battle Most, also mit einem Krug, runter in den Kellergang sind, draufgegangen. Und diese sehr romantische Vorstellung vom Wein trinken, die hat ihn so bewegt, dass er sagt, jetzt machen wir auch Wein. Es hätte ja gereicht, wenn er, sagen wir mal, 10a gekauft hätte für einen Haustrunk. Vollkommen ausreichend. Aber er ist nur irgendwie aus landwirtschaftlichen Dimensionen gekommen und da hat er dann gleich einen Hektar gekauft. Der Jungfernertrag war sicher noch trinkbar, aber danach war es vorbei. Und die Trauben wurden anfangs abgeliefert. Und erst mit der Umstellung haben wir dann auch begonnen, den Wein in den Betrieb zu integrieren.
Und wie lange bist du jetzt da schon involviert?
Ich habe damals war ich noch Schüler, als der Weinbau dazu kam und 1990 hat man dann ganz rudimentär die ersten Biotrauben erzeugt, aber das war noch Umstellung und 92 war der erste Jahrgang, den wir dann vermarktet haben, also gefühlt ausgebaut, aber noch bei den Freunden im Steigerwald und am Hof gefühlt, also und dann Hoffest und Krämer hat Wein, so muss man sich's vorstellen, also ganz nackig gestattet, ganz eilig irgendein Etikett entworfen, von dem er sich wieder verabschiedet hat, weil es eine norddeutsche Agentur war, die gar nicht verstanden hat, wie der Franke so tickt, aber so ging es dann los und Ich habe dann nach meinem Abitur habe ich dann Zivildienst gemacht und da das irgendwie klar war, dass das was sein könnte für mich, vor allem muss ich eigentlich runterbrechen, diese Ökologisierung des Betriebes und die Sicht der Dinge und wie man arbeiten kann. Und das hat mich schon sehr begeistert. Mhm. Also dieser ökologische Ansatz. Mein Vater hat ja auch die Wahl gehabt zu sagen, er baut einen Schweinestall raus. Mhm. Wüsste ich nicht, ob ich hier wäre. Mhm. Aber dass man sagt, man stellt auf Ökolandbau um, das fand ich als Jugendlicher, wo man sich ja mit Fragen des Lebens und des Ganzen beschäftigt, den Ansatz fand ich toll. Und das hat mich so begeistert.
Ethische Überlegungen.
Genau, das hat mich begeistert. Also heute sage ich, ich möchte nicht anders arbeiten und leben. Mhm. Und damals bin ich so reingewachsen. Mhm. Und da das dann schon klar war, dass da ein bisschen Wein da ist, knapp 1,5 Hektar, habe ich dann nach meinem Zivildienst eine 2-jährige Winzerlehre gemacht. Aber da schon ganz gezielt gesagt, es wird Ökowein, also machen wir die Lehre auf Ökoweingütern.
Wo?
Da war ich, das erste Lehrjahr war ich fränkisch natürlich, war ich in der Heimat. Da hat man.
Da gab es ja noch nicht viel.
Nein, und ich war ja totales Greenhorn. Das war ja eine ganz neue Welt für mich. Ja. Ich meine, ich konnte Schlepper fahren, aber das, was ich zu Hause ein bisschen mitbekommen habe.
Noch keinen großen Wein im Gaumen gehabt.
Nein, und von Kellerwirtschaft null Ahnung. Ja. Und also das ist, da bin ich hinkommen wie die Mutter zum Kinde. Ja. Und da war ich beim Rotzgerhard in Wiesenbronn und der gehört ja zu den Pionieren des fränkischen
Ökoweinbaus. Ich dachte mir das schon, viel mehr gab es damals nämlich.
Christ in Nordheim, die waren auch schon dabei. Ja, genau.
Okay,
und der Gerhard hätte mich dann gerne ein zweites Jahr behalten, das weiß ich noch wie heute. Er gesagt hat, so einen tüchtigen Bauernbuben, den kann man gebrauchen. Mhm. Und mir war aber klar, ich mache nur 2 Jahre und werde nicht nach Geisenheim gehen, weil der Aspekt Wein ist nicht so groß, dass ich jetzt sage, ich muss das noch studieren. Und dann habe ich gesagt, ich möchte noch was anderes sehen. Und durch die verkürzte Lehrzeit hatte ich ja nur 2 Jahre. Ich hatte kein Berufsgrundschuljahr. Und dann bin ich zu Wittmann nach Westhofen. Und die hatten ewig keinen Lehrling mehr und haben sich dann breitschlagen lassen. Und dann war ich da beim Vater von Philipp, dem Günter Wittmann, ein Jahr.
Der Philipp war ja auch dann.
Philipp ist mein Alter.
Genau.
Der war da im Zivildienst, der war gar nicht da.
Okay,
der hatte die Freiheit, die rechte Hand vom Chef zu sein. Ja. Und Wittmann war damals und auch Rotzgerhard, das fand ich sehr interessant, die hatten damals beide noch Landwirtschaft anbei.
Okay.
Rotzgerhard hat, glaube ich, noch einige Hektar biologischen Ackerbau gemacht und auch Wittmanns in Westhofen hatten zwar schon für fränkische Verhältnisse sehr, sehr viel Weinbau, ich glaube 16 Hektar, 94, aber die hatten auch einige Hektar Landwirtschaft.
Was hast du mitgenommen von den 2 Jahren?
Und vom ersten Jahr habe ich mitgenommen, dass man abends, wenn man das körperliche Arbeiten anfängt, ziemlich müde werden kann.
Ach ja, der Gerhard Roth, der ist natürlich Steillagen zum Teil, ne?
Ja. Ja, weniger, aber es ist einfach so, wenn man aus einem relativ relaxten Zivildienst und vorher aus einer reinen Schulkarriere 8 bis 10 Stunden täglich körperlich arbeitet, da fällt man abends ohne Essen manchmal müde ins Bett, bis man sich ein bisschen mal adaptiert hat. Mhm. Ich habe bei Rotzgerhard das Glück gehabt, dass ich noch einen Kollegen hatte, der jetzt auch ein guter Winzerfreund und Kollege ist, der Harald Prügel in Kreuth. Und das war einfach schön für mich, weil man da einfach nicht so allein war, vor allem ich als Greenhorn. Und bei Wittmanns hatte ich Familienanschluss, das war auch irgendwie schön. Also da bin ich noch ein bisschen nach dem Jahr, im zweiten Jahr, ein bisschen mehr in diese Weinthematik auch eingetaucht. Okay. Und halt der Riesling, die Faszination Riesling ist sicher bei Wittmann entstanden, das war ja fast ausschließlich
ein Riesling-Betrieb. Also bei Roth noch mehr gearbeitet und das Thema Wein und auch vielleicht die sensorische Begegnung stand noch nicht im Mittelpunkt, ne?
Also als Faszinosum nicht, aber schon, der Rotzgerhard hat damals ein besonderes Rotwein-Cuvée gemacht und da durfte man einmal diese Blends verkosten. Und da war er ganz angetan, dass ich da rausgeschmeckt habe, dass der eine Blend so ganz singulär anders dasteht. Und dann habe ich gesagt, da ist was anders. Und da war da irgendwie mehr Schwarzriesling drin. Mhm. Aber, und was das, eine Anekdote am Rande, beim Rotzgerhard ist, wenn Wein gefüllt worden ist und der letzte Posten kam, dann wird ja quasi mit Wasser nachgedrückt, wenn der Fülltag zu Ende ist. Und dann wird der Posten ganz scharf abgeschmeckt. Und diese zwielichtigen Flaschen, die nicht ganz sauber sind, die laufen auch noch nach und die kommen dann als Haustrunk in den Nebenraum. Und das war eigentlich hauptsächlich immer ein Opa sei Schlafenstrunk, also ein Vater von Rutz Gerhard. Und wir, der Harald und ich, haben uns mal gemerkt, wo die ersten abgeschmeckten Flaschen weggelegt wurden. Weil die waren ja eigentlich für unseren Geschmack astrein sauber. Und da hatten wir dann mal einen großen Blaufränkisch im Barrik, den haben wir dann im Winter im Weinberg mitgenommen, weil meine Weinbergsanlage roden mussten. Und den haben wir uns dann munden lassen, also jeder eine Flasche. Da ging es uns abends auch gut. Und das so, klar, so. Man hat es schon genossen, ja. Wein trinken, ja. Und den Effekt davon.
Ja. Und du hast wahrscheinlich vorher, bevor du die Ausbildung gemacht hast, hast du Max Hüttens mal ein Bier getrunken, oder?
Na, ein großer Biertrinker war ich auch nicht.
Warst du auch nicht?
Ja, ich war dann schon, ich habe eher Wein getrunken, aber sicher noch nicht mit Sinn und Verstand. Also, aber ich bin heute noch kein großer Biertrinker.
Ja, du hast ja jetzt auch den Wein.
Ja, aber es gibt ja im Craftbierbereich schon ganz tolle Sachen.
Absolut.
Das mag ich dann doch.
Siehst du?
So Indian Pale Ales, die so golden gestopft, sehr aromatisch, die man aus Stielgläsern trinkt.
Auch zum Teil aus großen Weingläsern.
Genau, ja. Und die handwerklich gemacht sind und Mundfülle und Herbheit und Aroma bieten, das finde ich stark. Aber so Industriebier, da kannst du mich mit jagen. Nee. Nicht mal ein Radler, das ist mir. Auch da denke ich lieber Wasser. Ja.
Und dann nochmal zurück zum Wittmann. Wie verlief das Jahr im Einzelnen? An was erinnerst du dich noch besonders?
Na, das Interessante an der Winzerlehre ist ja im Grunde genommen, dass man mit dem Highlight anfängt. Man wechselt ja immer quasi zum Herbst in das nächste Weingut und dann geht es sofort
Ernte.
Voll los. Mhm. Immer Weinlese. Und Weinlese ist ja nicht Pillepalle, sondern da wird halt hingeklotzt. Das sind nicht 10 Stunden am Tag, sondern auch mal 12 und länger. Mhm. Und ich habe bei Wittmann draußen ziemlich schnell sehr viel machen können. Der Senior hat schon immer, der hat es faszinierend gefunden, dass ich in kurzer Zeit diese verschiedenen Weinbergslagen alle drauf hatte. Wobei man dazu sagen muss, dass man die Weinberge alle aus der Masse der Weinberge rausgekannt hat. Die waren einfach damals schon vorbildlich, handwerklich. Die Seele eines Bauern hat man da irgendwie gesehen beim Günter Wittmann. Die waren einfach top gepflegt. Aber ich habe gewusst, wo die ganzen Lagen sind, habe den Pflanzenschutz begleiten können, habe sehr viel Maschinenarbeiten gemacht. Im Keller den Herbst und dann weniger. Da hat er jemanden gehabt, der dann die Filtration gemacht hat und die Abfüllung. Und da muss ich sagen, war ich eigentlich bei beiden Weingütern nicht so dran, wie man sich das wünscht. Mhm. Ja. Aber das ist halt der Tatsache geschuldet, dass ab einer gewissen Größe du halt den Lehrling da nicht unbedingt hinstellst. Doch eine Anekdote kenne ich, doch, die werde ich nie vergessen. Zwei. Willst du zwei hören?
Zwei.
Also gut. Die eine konnte ich nicht wissen, na, eigentlich hätte ich es wissen können. Der hat damals einen Diplom-Ingenieur gehabt, einen Studierten. Und da mussten wir unten im Keller einen Wein anreichen, also mit Zucker den Alkohol erhöhen. Und der war aber schon in der Gärung. Das war ein Holzfass, so ein Stückfass, 1000 Liter, 1200 Liter. Und dann haben wir den Wein rausgezogen, den Anteil, den wir gebraucht haben, um den Zucker einzurühren, in so einen großen Bottich. Und das Rührgerät reingehängt, hat eh schon geschäumt wie blöd. Logisch, Kohlensäure von der Gärung schon im Wein. Und dann war der Zucker aufgelöst und dann pumpen wir den zurück. Ich war, glaube ich, weil der dann hochgegangen ist, durch das Zurückpumpen Gas quasi die Kohlensäure, die in der Gärung ja schon massiv da ist, richtig aus und dann fängt er das Schäumen an. Ich war gefühlt eine Stunde, vielleicht war es auch gar nicht so lang, mit dem Fuß oben auf dem Spundloch gestanden.
Weil du Angst hattest, es geht rüber.
Naja, da wäre die Hälfte vom Fass herausgesprudelt und habe immer ein bisschen Druck abgelassen. Da ich ein bisschen Keller-Greenhorn war, hätte es eigentlich der Ingenieur wissen müssen, hat er aber nicht. Einfach Sauerei produziert. Und die zweite Geschichte, und das habe ich seitdem auch nie mehr gemacht und ich werde es auch nie mehr machen. Er hat ganz hinten in seinem großen Holzfasskeller, der ja richtig imposant ist, hat er ein paar ganz alte Fässer gehabt und in einem Fass war ein älterer Riesling. Also älter heißt, ich glaube, zweistellig in der Lagerung schon, über 10 Jahre oder 12. Und da hat er gesagt, den soll ich abstechen. Aber der hat nicht wie heute modernen Fässer einfach Zapflochklappe gehabt, wo man Hahn reinsticht und dann geht die Klappe auf und dann kommt fast nichts raus, sondern der hat noch wie früher diesen an dem Zapfloch diesen Holzstopfen gehabt. Und der Senior hat mir nur erklärt, wie ich das machen muss. Er war weder dabei, weil ihm war es scheinbar egal, wenn da ein paar Liter verloren gehen. Er hat mir oben eine Arbeitsanweisung gegeben und hat gesagt, geh mal runter und mach das Fass auf und stich den ab. Und das macht man dann so, dass man quasi eine große Wanne vors Fass stellt und dann hängt man seine Winzerschürze rein und dann hast du einen Stechhahn, der nicht verschraubt wird, sondern der konisch ist. Und dann nimmst du den Stechhahn, den legst du dann schön rechts neben dich hin und dann nimmst du ein Hammer und klopfst dir quasi diesen Holzstopfen locker. Und wenn du meinst, der ist locker, dann nimmst du den Stecher an und dann ziehst du mit der einen Hand den Holzstopfen raus. Und da ist ja Druck drauf auf dem Fass. Und mit dem anderen haust du den Stecher an den konischen rein. Und das durfte ich ohne Begleitung machen. Da war ich damals schon sehr nervös. Ja. Hat aber funktioniert.
Hat funktioniert.
Ja. Der Wein hatte dann schon, der war schön durchoxidiert, der war so Richtung Sherry. Den hätte man, ich weiß nicht, was er mit gemacht hat. Okay. Wenn man aufgesplittet hätte, hätte man Sherry gehabt. Okay. War eigentlich ganz cool, alter Riesling.
Ja. Da warst du noch jung, ne? Da warst du Anfang 20 oder noch nicht?
Ja, 20.
20.
21.
21. Mhm. Wenn du jetzt von dieser Zeit mal zurückdenkst, was waren die Meilensteine in den nächsten 15 Jahren? Was war da ganz wichtig? Weil ich habe ja, weißt du, dass du irgendwann auch noch angefixter worden bist von dem Thema Wein. Ich sehe hier, was du alles probierst. Du guckst dich ja in der ganzen
Welt. Das wird dann immer weg. Also die Flaschen, die trägt meine Frau wieder raus, wenn sie verstaubt ist, dann muss ich wieder neu auffüllen. Ja, genau. Ich habe dann noch studiert nach meiner Winzerlehre, aber im Bereich Agrarmanagement und Marketing. Runtergebrochen muss ich sagen, ich brauche das nicht für meinen Alltag. Aber ich habe einen Abschluss mit einem Wirtschaftsingenieurstitel und das ist wie eine Lebensversicherung. Mhm. Also wie so eine Berufsunfähigkeitsversicherung. Falls ich mal körperlich nicht mehr kann, dann kann ich vielleicht mit meinem Wirtschaftsingenieur und vorher war ich selbstständiger Unternehmer, kann ich irgendwas treiben. Aber für meinen Alltag habe ich das Studium nicht gebraucht. Aber das Studium, da geht es ja mehr darum, also klar, man lernt was, aber man lernt eher das Lernen oder wie man mit Informationen umgeht und wo man Informationen sucht. Also ich würde sagen, alles, was ich mir selbst jetzt in der aktiven Landwirtschaft beigebracht habe und im Wein, das ist weitaus mehr autodidaktischer und über Fortbildung und viel Lesen entstanden als über meine klassischen Ausbildungen. Die erste Änderung kam im Grunde genommen 2001, da war ich dann fest zu Hause. Vorher habe ich studiert und habe Ausbildung gemacht und war noch reisen. Und dann ich habe sonst nur den Keller gemacht. Ich habe immer geschaut, im Studium her ging es, im Herbst bin ich da, ich mache den Weinausbau. Aber im Weinberg, das hat alles noch mein Vater gemanagt, weil ich war in der Saison ja meistens studieren und selten da. Und ich kann mich erinnern, das Taubertal ist ein Grenzstandort. Vielleicht mit der Tatsache, dass wir jetzt langsam davon profitieren, aber klimatisch war das, die hatten damals in Taubertal gesagt, ihr pflanzt Müller-Thurgau und Bacchus an, weil was anderes wird so und so nicht reif. Halt, ja. So war das in die 80er. Nur aber ein mutiger Winzer hat sich da nicht dran gehalten und mein Vater hat ja von nichts eine Ahnung gehabt, der hat gesagt, Bacchus mag ich nicht, dann pflanze ich nur Müller an. So hat es dann angefangen. Und das Taubertal ist ein schmales Tal und unsere Geisel im Taubertal ist sicher nicht der echte Mehltau. Oidium kann ich schreiben, kenne ich aber fast nicht in der Praxis im Weinbau. Unsere Geisel ist der falsche Mehltau, Paranospora. Also diese klassischen Taulagen, wenn es früh nass ist und immer wieder Regen hat. Und 99, da war ich mitten im Studium, ging da schon Richtung Diplomarbeit, das war ein ganz extremes Jahr in Franken. Und der fränkische Weinbau, glaube ich, hat damals eine Rekordernte eingefahren. Und wir haben die kleinste Ernte ever gemacht, weil wir so viel Paranospora hatten, dass wir nur einen Bruchteil unserer Trauben ernten konnten. Wir haben, glaube ich, nur Spätlese geerntet, aber ich glaube, keine 20 Hektoliter. Und mit 2001 habe ich die Chance gehabt, mich auch um die Weinberge zu kümmern. Und dann ist es auch peu à peu besser geworden. Man muss aber auch fairerweise dazu sagen, dass natürlich die Beratung im Weinbau und auch die Beratung im Öko-Weinbau und die ganzen Prognosesysteme, die es jetzt heute gibt, das hat es ja damals alles nicht gegeben. Das war ja sehr viel Trial and Error. Ich weiß nicht, was ich tue. Beratung aus der Ferne per Telefon, wenig vor Ort. Und das hat sich ja heute so massiv verändert. Wir sind jetzt mittlerweile in der Lage, dass wir Bio-Weinbau machen, in so einer Lage und nicht zwingend öfter spritzen müssen als manche konventioneller Betrieb. Wir haben 2019 6 Pflanzenschutzmaßnahmen gefahren. Das haben die guten Konventionellen geschafft. Dieses Jahr sind wir bisher bei 2. Da toppen wir die meisten Konventionellen, die schon 3 bis 4 Mal gespritzt haben.
Wo da liegt es?
Da, an der Balance, die wir mittlerweile im Weinberg erzielen. An diesem langsamen, homogenen Wuchs, ja, dass die Pflanzen einfach nicht überwachsen, nicht zu mastig werden und einfach dadurch viel gesünder und stabiler bleiben. Und das hat man sich halt, das hat man sich erarbeitet. Und jetzt kommt halt alles zusammen. Diese Balance in den Weinbergen, plus Prognosesysteme, wo man sagt, wann muss ich überhaupt, kann ich es noch ausreizen? Das hat es früher alles nicht gegeben. Da waren einfach die Verluste im Ökolandbau in so Extremlagen automatisch größer.
Das heißt, die Schwelle schätzt du heute gar nicht mehr so sehr hoch ein, diese Transformation dann letztlich zu machen vom konventionellen zum ökologischen Weinbau.
Also ich sehe das nicht mal in der Landwirtschaft als großes Problem, aber der Weinbau, der eignet sich eigentlich per se dazu. Also es gibt meiner Meinung nach nur noch ganz, ganz wenige Ausreden oder Ausnahmen, wo man sagt, es geht nicht. Und ich brauche da keine Piwis dazu, sondern es geht. Halt unter anderen Voraussetzungen. Klar ernte ich dann keine 9000 Liter mehr auf dem Hektar. Klar muss ich schauen, dass ich mein System im Wuchs und in der Bodenbearbeitung umstelle. Aber zu sagen, wir haben Steillagenweinbau, wir können nicht Bio, dann sage ich, Entschuldigung, wir machen seit 30 Jahren biologischen Steillagenweinbau und zeigen, dass es geht, ist für mich kein Argument mehr. Das sind nur noch fadenscheinige Gründe oder oft auch Gründe, weil in klassischen Weingütern halt dieser Generationenkonflikt oft da ist, ja, dass die Jungen möchten. Die Alten sagen aber noch nein, weil sie auch noch mitreden können, weil der Betrieb noch nicht übergeben wurde. Und das bremst aus. Aber ich glaube,
selbst im Steillagenweinbau, sagst du, ist das machbar?
Ja. Mit Ausnahmen, wenn ich da an die Mosel denke, wo mit dem Hubschrauber gespritzt wird.
Terrassenmosel zum Beispiel.
Ja, da ist es ja nicht praktikabel mit dem Schlauch. Aber wenn man jetzt zum Beispiel an einen Betrieb denkt wie ein Clemens Busch, der ist nicht klein.
Der macht
Steillagenweinbau in Mosel mit Bio. Ja. Also es geht. Sicher mit mehr Hindernissen und Schwierigkeiten. Aber jetzt, wenn ich an Franken denke, klar, wir haben auch viele Steillagen. Und dann stellt so ein junger Betriebsleiter wie der Daniel Sauer, Weingut Rainer Sauer, im Escherndorfer Lump. Und das ist sicher nicht einfach. Dann sage ich, ja, und da braucht es noch viel mehr. Und dann erleben wir vielleicht das, was wir in der Landwirtschaft auch schon lang wollen. 30% Biolandbau, da sind wir leider in der Landwirtschaft irgendwie ganz weit weg. Aber im Weinbau, kann ich mir vorstellen, geht's. Man muss nur nach Frankreich gucken. Also da sind wir noch stiefmütterlich unterwegs. Ich glaube, da müsste man noch viel mutiger sein.
Wobei, in Frankreich hat man natürlich zum Teil Regionen, die vom Klima her begünstigt sind. Ne? Wenn man die Rhone mal runterguckt, da ist die Quote sehr hoch. In anderen Regionen noch nicht so hoch. Wenn man nach Bordeaux guckt, ist die Quote noch nicht so riesig. Ne?
Ja, weil es halt auch klassisch, also die haben es ja nicht nötig.
Okay.
Vielleicht haben sie es nicht nötig, ich weiß nicht. Wenn es so funktioniert, ist grundsätzlich, also davon bin ich überzeugt. Wenn es ohne Bio geht, geht es einfacher. Das ist so. Das sehe ich auch in der Landwirtschaft so. Mit ein bisschen Spritzen, saubere Äcker da hinstellen und ein bisschen düngen, gute Erträge einfahren, das darf klar nichts mehr kosten, weil das ist so einfach geworden. Die fahren da mit einer 30-Meter-Spritze auf die Äcker, zack, bumm, da sind sie weg, da habe ich meine Hackmaschine, wenn ich Hackkulturen habe, gerade mal eingestellt, ist der schon wieder vom Acker. Daher, also wenn ich keinen Zwang habe,
Es gibt zwei einfacher. Möglichkeiten. Entweder man hat selbst diese Einstellung und sagt, also für mich ist das dieses Projekt wertvoll, ich mache das. Ja. Und die andere Schiene kommt eben der Druck vom Markt, dass der Markt irgendwann die Kunden sagen, ich möchte gerne. Und wir sind im qualitativ hochwertigen Weinbau schon fast in so einer Situation, dass sich Winzer genötigt fühlen, zu rechtfertigen, ja, dass sie noch keinen ökologischen Weinbau betreiben. Und das ist schon meines Erachtens ein ganz schönes Signal.
Ja, und wir reden hier von einem Genussmittel. Und wir würden das nachhaltig aufwerten, wenn wir es ökologisieren würden. Wir würden die Erträge runterfahren. Gleichzeitig hätten wir dadurch die besseren Qualitäten. Und ich sage nicht, dass es dann Naturwein sein muss, aber allein schon der Ansatz, der wäre einfach nur richtig. Und dann könnten wir uns auch ein bisschen aus dieser Macht der Discounter befreien, die ja die Masse des Weins vermarkt in Deutschland. Natürlich. Und die sich jetzt über Corona richtig freuen, weil sie wissen, dass Märkte wegbrechen und dass sie sich jetzt irgendwann aussuchen können, welchen VDB-Wein sie möglichst billig einpreisen können, weil das wird es geben.
Also das wird es geben, ja.
Und das ist, und da wäre das eine Riesenchance zu sagen, ich kann mich mal an eine Gespräch erinnern, der Hermann Mengler hatte mal gesagt, als Franken ist ja kontinental geprägt und hat sehr trockene Sommer und jetzt wird sehr viel über Bewässerung geredet. Und dann hat der Hermann Mengler, ich hatte nur mal so am Rande erzählt, hat gesagt, komm, lass mal die Bewässerung weg. Wir verdoppeln unsere Rebfläche, ist ja machbar. Wir haben auch sehr viele Hanglagen, die einfach ehemals Weinberge waren, aber halt verwildert sind und halbieren unsere Erträge. Dann brauchen wir keine Bewässerung, haben die bessere Qualität und nach wie vor genauso viel Frankenwein. Oh, das geht gar nicht. Aber grundsätzlich, die Idee ist nicht doof.
Die Idee ist nicht doof, aber wird sich so nicht
jetzt. Nein, wird sie nicht. Keine Frage.
Was hast du für ein Ideal oder was für eine Idee von dem Wein, den du machen möchtest? Gibt ja verschiedene Möglichkeiten. Der soll mir schmecken. Ist ja eine. Die andere ist, man sagt, ich würde gerne so einen Wein machen, der ein sehr authentischer Ausdruck seiner Herkunft ist. Ein anderer sagt, ich möchte einen Wein machen, der sich sehr gut verkauft. Was hast du dafür? Ne? Was geht dir da durch den Kopf?
Wenn mich immer Leute fragen, seit wann ich Wein mache, dann sage ich, ich mache Wein seit 2013. Vorher habe ich ein alkohollastiges Getränk gemacht.
Brutal.
Frech formuliert. Aber eine Idee von Wein ist für mich eigentlich erst entstanden, so richtig aus der Begegnung mit Kössler und Ulbricht, also dem großen Weinhändler in Nürnberg, der, würde ich mal sagen, in Deutschland sehr einmaliges konzeptionelles Programm fährt im Wein, also Basis immer Bio weitestgehend und Spontangärung und am liebsten Holzfassausbau und dieses handwerkliche Low-Tech-Wein machen. Ja. Und diese Begegnung und diese Zusammenarbeit, die dann entstanden ist, die hat mich halt die hat eine neue Beziehung zu meiner Arbeit gegeben. Ja, ich habe da vorher schon viel Wein probiert. Ich habe irgendwann angefangen, über meinen eigenen Weinhorizont rauszugucken und habe einfach querbeet Weine eingekauft. Und ich kaufe jetzt, sagen wir mal, vor 8 oder 10 Jahren angefangen. Ich kaufe jetzt schon wieder andere Weine als vor 18 Jahren. Mhm. Ich habe Weine liegen in meinem privaten Weinkeller, da ärgere ich mich jetzt schon drüber, weil ich heute was anderes trinke oder mich so weiterentwickelt habe, ob zum Guten oder Schlechten, das sei jetzt dahingestellt, aber für mich persönlich halt, in meinem Kontext. Mhm. Und das war die Initialzündung eigentlich mit dieser Zusammenarbeit. Und
jetzt hast du aber noch nicht gesagt,
ich bin ein wenig am Überlegen. Also deine drei Vermutungen treffen nicht zu. Ich würde jetzt heute sagen, ich sage immer zu meinen Kunden, ich habe eine Idee vom Weinbau. Also ich habe eigentlich eine Idee, wie ich draußen arbeiten möchte. Mhm. Die ist ziemlich konkret. Klar, immer mit Hindernissen verbunden, weil wenn man mit der Natur arbeitet, gibt es nicht die Wiederholung.
Mhm. 2-3 Eckpfeiler, wo du sagst, die Idee hat ja sicherlich auch.
Ja, die Idee ist
Säulen.
Die Säule ist gesunder Boden, lebendige Pflanze, guter Wein. Das heißt, meine Idee von Wein basiert eigentlich auf der Idee des Weinbaus und im Keller versuche ich dann ganz low-tech das in Weinqualität umzusetzen, seit 2015 im Naturweinstil und seit 2015 mit Anteilen von Maischegärung und Ganztraubenvergärung. Also so, ich habe quasi angefangen, meine Phenolik in den Wein zu steigern, indem ich Anteile von Orange rückverschneide. Die Weine schauen nicht orange aus, die schmecken nicht orange, aber sie haben Phenolik. Mhm. Und das habe ich irgendwie schätzen gelernt. Und dadurch, dass ich quasi versuche, eine Interpretation meiner Arbeit draußen im Keller zu erzielen, schmeckt jeder Jahrgang neu. Und meine Frau sagt immer, ich bin im Winter und Ausgangsfrühjahr nicht zu gebrauchen, weil ich da emotional versuche, meinen Wein, den neuen Jahrgang, irgendwie zu fassen, zu verstehen. Mhm. Also ich gehe ran und sage, meine Weine fordern mich, indem sie quasi die Sprache, die sie ausgebildet haben, die muss ich verstehen. Ich habe keine Idee von Wein im Kopf, sondern eine Idee von der Arbeit draußen. Das ist sehr frei. Ich fordere natürlich sehr viel von meinen Kunden, das weiß ich auch. Weil jedes Jahr bei Krämer immer anders ist. Sehr jahrgangsgeprägte Weine. Mhm. Die einer Idee folgen, die sicher schmeckbar ist, aber die nicht wiederholbar ist. Mhm. So gesehen, das wär's. Das wäre die Quintessenz. Mhm. Jetzt stehe ich vor der Herausforderung des Klimawandels, weil ich jetzt mittlerweile sehe, dass uns das trifft. Mhm. Und da versuche ich dann auch draußen Antworten zu finden. 2019 haben wir zum Beispiel nichts mehr entblättert. Mhm. Um einfach diese Sonneneinstrahlung auf der Bärenhaut zu reduzieren. Wir machen nur Weißwein.
Du machst letztlich ja dann draußen nichts. Du machst draußen nichts anderes wie auch drinnen. Du versuchst draußen den Weinberg zu verstehen, seine Sprache, seine Bedürfnisse zu erkennen, da wo er Stärken hat, wo er Schwächen hat, diese dingfest zu machen und darauf zu reagieren. Und dann hast du dieselbe Aufgabe letztlich im Weinkeller zu verstehen, was habe ich da für einen Most, was habe ich da für Trauben und wie bringe ich sozusagen das Potenzial zum Klingen.
Das stimmt, also da gebe ich dir recht, aber das ist ein sehr intuitives Arbeiten. Also ich mache keine, jeder Herbst läuft anders ab und das ist vielleicht diese Antwort auf den Jahrgang, dass ich dann einfach sage, was geht, was machen wir und wie machen wir es. Ich esse das ganze Jahr keine Trauben, also die Supermarkttrauben zum Beispiel esse ich nicht. Aber im Herbst fange ich an und höre nicht mehr auf. Und wir sind jetzt so klein, dass ich im Endeffekt immer dabei bin. Also es gibt eigentlich keine Lese, wir lesen unsere 4 Hektar Steillagen in der Regel immer nur vormittags bis maximal mittags, um möglichst kühle Trauben in die Kellerei zu bekommen. Und da bin ich immer dabei. Es gibt keinen Lesetag, da muss ich, keine Ahnung, angeschlagen oder krank sein, aber im Herbst ist man nicht angeschlagen und krank, da ist man auf Adrenalin, da ist man ein Junkie und da kann man nicht krank werden. Das wird man danach, aber im Herbst nicht. Also ich bin immer da, dabei und immer dran und was ich im Herbst Trauben esse, das ist wie eine Kur. Ich fange da an, früh, und das machen wenig. Also ich habe so Lesehelfer, die sagen, ich nehme ein paar mit nach Hause, aber während dem Lesen dürften sie ja essen, macht aber keiner. Aber ich bin da nur am Futtern. Das ist mein erster Eindruck, den ich quasi dann mit reinnehme in die Verarbeitung. Ja.
Du entwickelst dann eine Vorstellung so intuitiv, was machen wir damit? Wie könnte der Weg aussehen?
Also das ist so...
Keine Rezepte in
diesem Sinne? Nein, also im Ausbau habe ich keine Rezepte mehr, weil das passiert ja dann, klar, habe ich ein Rezept, ob ich jetzt sage, ich gehe in die Maischegärung oder... Der Jahrgang gibt es nicht her und ich mache nur, oder der Jahrgang gibt zum Beispiel keine Ganztraubenvergärung vor. Also ich kann kein Holzcluster machen, weil die Qualität nicht passt. Weil Holzcluster, also intrazelluläre Vergärung, mache ich nur mit Trauben, die einfach perfekt sind.
Perfekt. Ja.
Da fange ich nicht an der Traube rumzuschnippeln. Die muss vom Stock einmal gedreht und dann in die kleine Wimsteige und never touch it. Das muss, und wenn das nicht funktioniert, und so Herbst gibt es ja auch ab und zu mal, dann mache ich das nicht. Und
wie viel Volumenprozent Alkohol entsteht da intrazellulär?
Das weiß ich so gar nicht genau.
Ist nicht viel.
Ich bin kein doch, aber es entsteht bestimmt weniger. Aber wie viel weniger? Vielleicht ein 0,5% bis ein Volumenprozent gegenüber einer klassischen Gärung. Dann gären wir trüb, dann gären wir ohne Temperaturkontrolle, dann gären wir spontan. Ich habe die Einflussmöglichkeiten, die ich habe, sind eigentlich sehr, sehr wenig. Mhm. Ich entscheide, ob Holz oder nicht und wie lange wir wann wir die Maische abpressen. Und dann bin ich eigentlich schon wieder draußen. Vollhefelager, wir stechen in der Regel nichts ab. Wir batonieren nichts, weil ich sage, ein kühler Jahrgang soll kühl bleiben, ein warmer soll warm bleiben und ich will nicht mit Batonage was Kühles aufhübschen oder verfetten. Und was Fettes will ich sonst so nicht viel dicker machen. Also ein reifen Jahrgang, der schmeckt reif und ein kühler Jahrgang, der soll kühl schmecken. Mhm. Das heißt, im Keller geht es dann eher darum zu verstehen, wie der Jahrgang tickt, ja, für mich, indem er halt verkostet.
Aber ein paar Stellschrauben hast du dann schon noch im Keller.
Ja, diese Orange-Sachen, dass ich halt mit Maische spiele.
Genau.
Dass mir jetzt mittlerweile, weil ich darum weiß, dass die Weine sehr, sehr langsam in ihrer Entwicklung sind, haben wir uns verlangsamt. Wir sind auch ein bisschen gewachsen im Weinbau und dadurch, dass wir so einen radikalen Bruch gemacht haben 2015, die Weine, das ist keine Entscheidung gewesen, sondern das ist entstanden. Da haben wir mit Maische gearbeitet 2015, das erste Mal, weil der Jahrgang, das war so ein gesunder, ganz homogener, einfach nur schöner, netter Jahrgang. Und ich wollte einfach mehr Spannung in die Weine bringen. Ich habe das Gefühl gehabt, mir wird das alles dann zu brav und zu langweilig.
Nur schön, ne?
Nur schön. Und nur schön ist im Wein. Also die Ecke und die Kante oder der Fehler kann manchmal viel mehr Spannung in einem Wein erzeugen als nur schön. Und da ist die Idee dieser Maischegärung geboren. Und dass sich das dann bis zur Füllung dahin entwickelt hat, dass ich nicht mehr geschwefelt habe und dass wir spät gefüllt haben, und dass wir dann unfiltriert abfüllen, das war dann so ein Prozess.
Gar nicht geplant.
Naja, ich habe die Jahrgänge vorher habe ich schon sehr spät und sehr reduziert geschwefelt, aber halt noch sehr klassisch gearbeitet. Habe aber irgendwie erkannt, dass die Weine so eine hohe natürliche Reduktion haben, also dass sie einfach so stabil sind, dass ich mich gefragt habe, wieso ich denn jetzt Ende Februar eine kleine Schwefelgabe gebe. Damals hat man da noch filtriert, ganz klassisch Kieselkur und auf die Flasche mit Sterilschichten. Und 2015, da hatten wir dann ein wenig mehr Wein durch die neuen Weinlagen in Röttingen. Hatte ich ein wenig Luft mit dem Jahrgang, musste nicht so früh füllen. Und dann habe ich das Schwefeln aufgehört und die probiert und die waren immer stabil. Es war nur ein Wein dabei, das war Silvaner Alte Reben 2015. Den habe ich immer angesprochen, habe mir gedacht, Mensch,
brauchst du noch was?
Der braucht was. Bin aber nicht in Aktionismus verfallen, sondern habe den einfach weiter angeguckt. Habe einfach gesagt, gut, jetzt ist halt, wie es ist. Wir machen jetzt mal alles so. Und den haben wir dann genauso gefüllt wie die anderen, mit einer kleinen Schwefelgabe zur Füllung. Und das war richtig. Also ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass ich denn, das ist immer diese Frage, verfalle ich in Aktionismus oder gehe ich eher in diese beobachtende Haltung gegenüber den Dingen? Und nehme ich da mal außen vor. Und
ist ja fernab jeder Lehrmeinung, ne?
Ja, die Weine so und so.
Ja.
Also dieses Verständnis von meinem Machen, ja.
Ja,
total. Aber natural so und so im eigentlichen Sinne.
Ja.
Ja, gut, ich habe nicht studiert. Mir hat mein Kollege gesagt, irgendwie hast du vielleicht recht gehabt, du gehst viel freier an die Dinge ran, weil du nicht so verkopft, vorbelastet mit der reinen Lehre bist. Und da ich mir das irgendwie über viel Wein trinken und autodidaktisch erarbeitet habe, ist es so. Vielleicht bin ich deswegen mutiger, ja.
Hans-Peter Zieheisen sagt immer, wenn man zu viel weiß, das schadet.
Genau. Und das ist interessant, gerade in der Weinbranche sind ja oft die Autodidakten diejenigen, die die coolsten Sachen abliefern. Also hier auch mal mit Fehlern und so. Aber es gibt genug Quereinsteiger im Wein, wo man sagt, Chapeau.
Ja.
Und das traut sich ein Traditionsbetrieb nicht, ein Betrieb, wo Vater und Sohn oft zusammenarbeiten, Obwohl, da ist, glaube ich, klar, da wegen was im Wandel. Wenn ich sehe, dass manche VDB-Betriebe einen Orange-Wein machen oder einen Natural machen, dann sehen sie, da ist irgendwie, da ist was, die haben Druck, keine Ahnung, was die haben, aber irgendwas wollen sie bedienen.
Auch da, wo du gearbeitet hast, ne?
Ja, genau. Ja. Das ist interessant, dass, ja, das, dass der Einfluss dieser Naturweinbewegung mittlerweile, am Anfang ist sie belächelt worden, so groß ist, dass es überall in gewissen Bereichen wird experimentiert und die Jungen noch viel eher. Ich finde es toll, ja, weil das macht den Wein viel vielfältiger als Schema F.
Stefan, du hast das jetzt so formuliert, als sei das ein sehr organischer, zum Teil auch völlig unvorhersehbarer Prozess gewesen, was da im Jahre 2015 hier passiert ist. Du hast einfach hört sich so an, als hast du ein Stück mehr Mut gehabt, hast vielleicht noch deutlicher hingehört und hast dann diese Entscheidung getroffen, die du ja gerade beschrieben hast. Ich kann mir aber vorstellen, dass es da im Vorfeld auch Inspiration gegeben hat in diese Richtung, die dann vielleicht dir gesagt haben, okay, auch ich könnte das durchaus mal probieren.
Na, Inspiration waren sicher Weine, die ich getrunken habe. Inspiration war auch, dass man sich mit diesen Naturwein- und Orangewein-Spezialisten beschäftigt hat, die in Norditalien im Friaul hocken und in Kroatien und in Slowenien. Und dass das, oder ein Besuch beim Giorgio Klei, der ja die aus Traditionsbewusstsein nie was anderes gemacht haben als klassische Maischegärung oder ein Zitaric, das sind eigentlich Traditionalisten. Die sagen, da unten haben wir schon immer so gemacht. Und ja, und irgendwie der Wille, noch eins draufzusetzen. Ich kann mich immer erinnern, als wir machen ja mittlerweile aufgrund der Tatsache der unfiltrierten Weine keine Qualitätsweinprüfung mehr. Das sind Tauberteller Landweine. Ich finde es schön, dass Taubertal draufsteht, dann hat man noch einen Bezug zur Region. Darf ich, ist erlaubt. Und wenn ich früher noch meine Weine zur Qualitätsweinprüfung geschickt habe, bin ich da auch schon angeengt, obwohl sie noch gar nicht so extrem waren wie ab 2015. Und je besser in meinem Sinne meine Weine waren, desto niedriger sind sie bepunktet worden. Bis zu Gnadenbrot 1,6 Punkte und ich darf QPA draufschreiben. Da wusste ich immer, ich habe alles richtig gemacht, weil die so gegen Strich gebürstet waren, dass sie da drin nicht mehr verstanden wurden. Und dann habe ich gesagt, wow, das ist cool, das habe ich gemocht. Und je mainstreamiger sie waren, je mehr Restzucker sie hatten, desto einfacher sind sie verstanden worden und desto höher bepunktet. Und Hans-Peter Ziereisen sagt auch, wer braucht denn das? Wenn ich weiß, wie ich Wein machen will und ich kann den verkaufen und die Leute finden ihn gut, dann muss ich doch nicht irgendein Kontrollgremium fragen, ob das in Ordnung ist. Ob das jetzt gebietstypisch ist, darüber kann man auch diskutieren.
Natürlich
kann ist ein Reinzuchthefe vergorener, kühl vergorener Wein gebietstypisch? Ich sage nein.
Das ist mal so festgelegt worden.
Genau. Ja. Oder Filtration. Früher gab es keine filtrierten Weine. Das ist ja erst über die Technologie der Schichtenfilter und möglich geworden.
Das sind alles relative Wahrheiten, ne?
Ja. Und von daher habe ich eigentlich 2015 einfach nur einen nächsten Schritt gemacht, der scheinbar irgendwie schon
angelegt war.
Vielleicht, ja.
Und du hast deine Kunden mitnehmen können?
Nee. Die Idee war ja, die Idee hatte ich ja. Also ich habe immer, klar, man trinkt viel Wein, fängt dann an, einen Preissprung im Einkauf von Wein zu machen. Also dann merkt man, irgendwas zwischen 10 und 15 holt einen nicht mehr ab. Dann ist man bei 15 bis 20. Da muss man schon über 20 Euro Weine trinken. Also irgendwann, wenn es dann zu teuer wird, dann hat der Preis aber auch keine Relation mehr zur Qualität, sondern Wein ist ein sehr emotionales Produkt und kann über Angebot und Nachfrage und emotionale Aufladung auch teuer werden. Aber wenn man dann mal, habe ich einfach privat Weine getrunken, die irgendwo zwischen 20 und 30 waren und immer wieder was gefunden, was ich cool fand. Und ich war aber trotzdem immer noch der Meinung, ich kriege meine Kunden mitgenommen. Obwohl ich mich da schon so weit entwickelt habe und so anderes getrunken habe, war ich immer noch der Meinung, das geht. Nope. Ich kenne aber auch keinen Winzer, der radikale Brüche gemacht hat, der seine Kunden mitgenommen hätte. Das hat uns natürlich schon ein bisschen zu schaffen gemacht.
Das hat wie lange dann gedauert, bis sich das wieder gefügt hat?
ich würde mal sagen, es hat sich bis heute noch nicht gefügt, was unsere Privatkunden angeht. Mhm. Wir sind jetzt nur ein bisschen besser im Handel vertreten und machen jetzt auch ein bisschen Export. Das wird auch hoffentlich noch ein wenig mehr werden. Dann bin ich ein bisschen freier. Klar tut es mir weh. Man muss aber auch sehen, wo wir zu Hause sind. Ich hocke nicht an der Main-Schleife in der touristischen Region, wo ich ja dumm wäre, wenn ich kein offenes Hof da hätte, eine Winothek, weil da ist so viel Publikum da, da muss ich mich ja direkt anbieten. Da kriege ich am Tag, ohne dass ich irgendwas mache, außer schöne Außendarstellung und natürlich guten Wein, kriege ich vielleicht am Tag 5, 6 Neukundenkontakte. Wir sind hier in Auernhofen, 130 Einwohner, an der Landesgrenze zu Baden-Württemberg. Wer hierher will, der fährt bewusst hierher. Mhm. Zufallsfunde gibt es hier nicht. Mhm. Und von daher, wir verschicken sehr viel Wein, aber dass ich jetzt Neukunden kriege ich nur über gut kommunizierende Händler und über Mund-zu-Mund-Propaganda. Mhm. Aber die wir hatten, die haben wir schon zum Großteil verloren. Wie hoch, das weiß ich nicht, habe ich nie nachgeguckt. Mhm. Das sind ja alles Theorien. Die sogenannten Piwi-Rebsorten, also pilzwiderstandsfähigen Rebsorten, was machen die anders, damit sie keinen Pflanzenschutz brauchen? Also außer, dass sie halt züchterisch bearbeitet wurden.
Okay, sie schützen sich selbst besser.
Ja, aber das liegt daran, dass sie quasi Phenole aufbauen. Mhm. Also die Blätter sind dicker und beim Johanniter ist es ganz offensichtlich, die Johanniter-Traube ist eine der wenigen Beeren, die ich nicht esse, weil die so pelzig und phenolisch sind.
Ja.
Und das ist deren Schutzmechanismus. Ja, ja. Die Natur macht es ja öfters über Bitterstoffe, sich schützen. Mhm. Oder es gibt ja auch Tiere, die bitter schmecken, damit sie von Vögeln nicht gefressen werden, Marienkäfer oder. Mhm. Also das ist, Bitterstoffe sind ein Schutzmechanismus in der Natur. Und bei den Piwis ist dieser Mechanismus sehr ausgeprägt. Mhm. Und wenn du jetzt quasi deine herkömmlichen Reben nicht pamperst, was der konventionelle Pflanzenschutz macht mit systemischen Mitteln und, dann entwickelt die Pflanze von sich aus auch eine gewisse Widerstandskraft. Und meine Vision, aber das ist nur eine Vision, die ich im Steillagenweinbau schwer umsetzen kann, aber möchte, ist, wenn du dein System des gesunden Bodens und des natürlichen Wuchses perfektioniert hättest, und es würde sich ja passen, kann ich mir vorstellen, dass du herkömmliche Rebsorten ohne Pflanzenschutz anbauen kannst. Vielleicht hier und da mal Peronospora oder wegen. Aber ich glaube, dass wir zu viel spritzen. Mhm. Immer noch. Und Biodynamiker machen es ja zum Teil, indem sie halt nur Präparate spritzen oder halt Tees. Und also das geht schon, ja.
Wahrscheinlich aber doch ein längerer Prozess.
Wenn
deine Theorie überhaupt stimmt.
Ja, es ist sicher ein längerer Prozess. Es gibt Bodenforscher, die behaupten, wenn unsere Böden 8% Humus hätten, haben sie nicht. Mhm. Also im Ackerbau schon gleich gar nicht und im Weinbau sind wir vielleicht ein wenig besser. Weil sind wir bei 4, wenn es gut sind. Mhm. Weil man halt da, wenn man über Begrünung arbeitet oder Humusgaben oder Stroh, natürlich uns viel leichter tun in dieser Dauerkultur. Der Weinbau hat ja eigentlich die einmalige Chance, dass es eine Permanentkultur ist und dann kann ich eine Bodenkultur fahren. Im Ackerbau bringe ich jedes Jahr eine neue Kultur. Da tue ich mich viel schwerer. Und wenn wir es schaffen würden, und das gab es ja mal, ich würde mich ganz zurückbeamen lassen ins neue, um 1900, 1920 vielleicht, wo wir noch keine Maschinen hatten in der Landwirtschaft, wo Pferden oder Kühen gearbeitet hat, Ochsen. Ich glaube, da hatten wir diese Voraussetzungen, da hatten die Böden noch so viel Humus, haben wir alles kaputt gemacht, Düngemittelindustrie, Pflanzenschutzmittel, Herbizide, Monokulturen. Wenn wir verstehen würden, was das für Böden wären, würden wir heute vielleicht anders agieren. Ich meine, in der Landwirtschaft stoße ich da auch an meine Grenzen. Da muss ich auch irgendwie betriebswirtschaftlich denken. Aber nehmen wir mal an, die Böden hätten, die Bodenforscher sagen, 8% Humus. Dann würde es ein Gleichgewicht geben zwischen Pflanze und Boden. Das wäre so im Gleichgewicht, also der Bodenaufbau und Abbauprozesse, Ernährung der Pflanze, dass wir vielleicht an dem Punkt wären, dass das so gesund wären, dass es ohne Pflanzenschutz ginge. Aber 8% Humus ist eine Generationenaufgabe, wenn man nicht
Peronospora und auch Oidium sind ja in diesen Jahren gekommen. Ne? Die sind um 1900 herum hierher gekommen. Sagen wir mal, jetzt könnte man sagen, wenn man weiterdenkt, wenn die Böden damals in einem sogenannten Gleichgewicht gewesen wären, wären sie vielleicht gar nicht so anfällig. Aber sie.
Ja, aber damals hat es ja dieses, den Begriff Hecker gegeben. Damals waren die Weinberge alle kahl. Also die haben im Winter hochgefurcht, dann haben sie im Frühjahr Mist rein, weil da hat es ja immer noch die Verbindung gegeben, Gemischbetrieb, es war ja immer Weinbau und Landwirtschaft in Verbindung. Heute ist ja alles spezialisiert. Und ansonsten, der Begriff des Hackers kommt ja daher, dass sie nichts haben wachsen lassen. Ich komme nicht viel draußen rum, aber ich sehe viele Bilder und ich sehe immer nur, es gibt so viele Weinberge, da wächst am Boden nichts. Ob gewollt oder nicht gewollt. Und auch und dann siehst du aber, dass am Rhein alles grün ist. Dann frage ich mich, das ist doch nicht von Natur gewollt, dass am Rhein die Natur grün macht und im Weinberg ist alles braun. Das stimmt was nicht. Das ist Kultivierung, aber meiner Meinung nach falsche Kultivierung, weil die Natur duldet keinen offenen Boden. Und wenn der Boden gesund ist und intakt ist, will der sich immer, wenn er nicht aktiv irgendwie begrünt wird, selbst begrünen.
Absolut, der will und, geschlossen sein, ja.
Genau, und alles andere ist kultiviert. Wenn ich den Boden offen halte und braun halte, dann hat es der Mensch gemacht. Die Natur tickt nicht so. Und das muss man verstehen. Und darum ist es immer so befremdlich, wenn ich braune Weinberge sehe. Da ist mir also habe ich schon immer auch ein Problem mit den Weinen, weil ich sage, das ist eigentlich kein gesunder Boden, ja. Und ich glaube, an der Stellschraube versuche ich halt zu arbeiten oder zu drehen. Da hätte ich mir manchmal wünschen, ich wäre in der Flachlage, weil da könntest du es viel besser perfektionieren. Im Steilhang ist das eine Herausforderung, wenn du Gras drin stehen hast, das hoch, bis du die Reben wächst und dann wegkriegen willst und so. Also das ist alles nicht so einfach.
In der Flachlage kannst du es einfach mähen, ne?
Ja, einfacher alles. Du kannst auch mit richtig guter Technik einsäen. Also das ist wie Ackerbau machen. Mhm. Und dann muss man halt schauen, dass man der Weinbau hat einen großen Nachteil. Man muss schauen, dass man diese Überfahrten reduziert. Egal wie, weil jede
verdichtet alles.
Ja, ist automatisch. Jede Überfahrt bietet einen Widerstand und wir fahren ja auch im Weinbau auch mal, wenn es nicht ganz so günstig ist, weil wir müssen, Pflanzenschutz und es ist zu feucht und dann fährt man halt oder voll an der Lese, wenn du dann siehst, wie tiefe Gräben die da reinziehen. Das ist alles Gift für die Böden.
In 20 Jahren machen das die Drohnen.
Ja, das kommt. Pflanzenschutz mit Drohnen. Das ist es. Das kann eine große Chance sein, dass wir weniger Überfahrten haben und noch mehr Bodenkultur machen können. Das wäre cool.
Stefan, was hast du hier eingeschenkt?
Das ist jetzt so ein Handschriftswein, so ein Einstieg. Ich sage immer, wenn Leute zu mir kommen, die uns gar nicht kennen, dann muss man so anfangen. Weil das hat noch was Duftiges. Das ist ein Cuvée aus Bacchus Müllers Silvaner. Und trotzdem kommt Würze mit rein. Das Ding ist knalltrocken. Auch wenn die Leute immer, also der klassische Bacchus-Trinker, irgendwas Halbtrockes möchte. Und da so viel Wein auch da ist, schmeckt es auch Leuten, die irgendwas Halbtrockenes suchen, weil das einfach ein schönes Maul voll Wein ist. Ein richtig schöner Tischwein, ob solo getrunken oder zum Essen. Also trocken ist für mich eine absolute Prämisse. Ich mag nicht Süße ist Schönung. Das ist wie Schminke. Ich finde die Weine viel ehrlicher und direkter, wenn sie wenig bis gar keinen Restzucker haben.
Bis auf die Stile.
Riesling als Ausnahme. Riesling
an der Mosel oder wie auch immer, das passt ja schon.
Ja, es
die Cabis und so weiter, das ist ja.
Genau, es gibt ja eigentlich für mich zwei große Rebsorten, die in der Vielfalt unbestechlich sind. Das ist Chardonnay Blanc und das Riesling. Mhm. Weil die können wirklich alles vom einfachen trockenen Wein bis zum Süßwein, Schaumwein, kannst du alles machen. Chardonnay ist auch eine große Rebsorte, aber die ist sehr limitiert. Alles. Du kannst einen Schaumwein machen und einen trockenen Stillwein. Mhm. Chardonnay süß, Chardonnay als Auslese, wenn, geht gar nicht.
Nein.
Und Silvaner, der ist eher so ein
Nein.
Der kann große Trockenbeeren auslesen, glaube ich, machen.
Stimmt. Sauer kann das sein.
Genau. Und er kann wirklich auch vom einfachen Trocknen. Also Silvaner wird in der Hinsicht, glaube ich, unterschätzt, weil er die Range eigentlich auch fast kann. Mhm. Nur fristet er halt ein kleines Schattendasein, weil es nicht mehr so viel Silvaner gibt. Aber in der in den Möglichkeiten der Vielfalt, man kann auch aus Silvaner einen guten Schaumwein machen, ist er ähnlich. Mhm. Und das, wenn ich jetzt auf die vier großen Rebsorten, also Silvaner mal aus, würde ich dazu zählen, aber Chardonnay Blanc, Riesling und Chardonnay, das sind so mal die großen weißen Rebsorten, die wir haben. Und Sauvignon Blanc muss man mögen. Ich zähle ihn jetzt nicht dazu, bis auf wenige Ausnahmen. Mir ist das einfach zu laut und zu wenig Terroir oder zu wenig ursprünglich.
Ja, bis auf ein paar Ausnahmen.
Ja, es gibt Ausnahmen. Da gibt es schon sehr, sehr karge und sehr bodengeprägte Weine. Ja. Aber wenn man jetzt die Rebsorten sucht, die runtergebrochen sehr viel Terroir vermitteln, dann sind es eigentlich die drei. Und der Silvaner, der kann es auch.
Und der Silvaner.
Ja. Muss ich als Franke ja sagen, ich wäre schon blöd.
Nein, ich finde, du hast recht. Er läuft leider aktuell hier im Lande ein bisschen unter dem Radar und hat ja eine große Historie.
Logisch, und in Rheinhessen haben sie ihn leider auch nicht zum großen Gewächs hochgestuft. Wobei diese große Gewächsdiskussion eine andere ist, aber die haben ja mehr Silvaner Anbaufläche als wir in Franken. Das wäre natürlich ein Clou gewesen, wenn die Rheinhessen gesagt hätten, wir machen da ein GG draus, da hätten wir eine ganz andere Außenwirkung. In Franken dürfen wir es ja als GG machen, aber die Rheinhessen hätten wir mit ihrer großen Fläche gern noch mitgenommen. Das wäre cool gewesen.
Wollten aber nicht.
Nee, wollen nicht.
Da ist alles, da schielt alles doch sehr stark auf den Riesling. Ne?
Mhm. Und Burgunder.
Und Burgunder, ja. Also erzähl noch mal ein bisschen was. Du hast hier die Rebsorten genannt. In der Nase tatsächlich so eine schöne Mischung aus anfänglicher Frucht, ne?
Und dann kommt aber trotzdem diese würzige Komponente rein, die für mich ja alle guten Weine gerade haben, wenn sie ein wenig spontan vergoren werden. Und dann diese, was dann im Mund kommt, finde ich vordergründig einfach diese schöne Phenolik. Das ist trocken und dann hat man auf der Zunge einfach einen kleinen Biss und dann kriegt man so einen Speichelfluss und eigentlich sind es Tischweine. Also das sind, die animieren zum Essen, weil einfach. Und jetzt kann man sagen, boah, ist das anstrengend. Und wenn man jetzt da mal mehr, wenn man da länger solche Sachen trinkt und geht so was sehr Einfachen über, dann findet man das, dann kann man gleich Wasser trinken, sage ich manchmal, weil das reizt dann einen nicht mehr. Und diese Phenolik ist für mich unabdingbar. Und das ist aber jetzt rein aus, das kommt, da sind nicht mehr groß Maischestandzeit drin. Das kommt wirklich aus dem Lesegut, aus dem Trauben.
Geht richtig hinten nochmal auf, er kommt mehr von der Frucht rein und dann allmählich baut er sich auf und hat dann im Finale eigentlich erst seine richtige Stärke, wo dann der Speichelfluss so richtig im Gang ist, wo der ganze Mundraum tatsächlich auch so ein bisschen diesen Grip erlebt. Ne?
Ja.
Und das ist dann einfacher der Einstiegswein hier. Mhm.
Aber wie gesagt, da kriege ich manche Kunden mit gefangen, finde ich
das
toll.
Das glaube ich dir.
Ja, weil halt die Frucht dann die doch Frucht ein bisschen da ist. Ne? Ja.
Klar, aber die meisten, viele kenne ich, die würden dann fast schon ein bisschen was Lieblicheres erwarten, wenn sie die Nase haben. Ne? Und sind dann überrascht. Ja gut,
diese Diskrepanz haben meine Weine alle.
Ja.
Nase und Mund korrelieren 0,0. Das ist so. Also weil ich selbst, ich mache keine nasigen Weine. Mhm. Mir ist eigentlich die Nase ziemlich egal. Ich arbeite eigentlich nur für dieses Mundgefühl der Weine. Und da mir diese Nase egal ist, ist sie, wie sie ist.
Das ist der Kern. Ja, ob nun ein bisschen mehr Exotik, Grapefruit oder gelbe Frucht, es ist sekundär, ja.
Genau.
Oder
noch weniger. Und mir geht es wirklich um diese Haptik, Wein als haptisches Erlebnis, wie Essen ja auch haptisches Erlebnis sein kann. Und wenn die Frucht schön ist, ist es okay. Es ist eh jedes Jahr ein bisschen anders. Mhm. Aber ich suche die nicht im Wein.
Ich habe schon.
Manchmal sind die so auch ganz still, so andere. Da riechst du rein, riechst gar nichts. Ja. Dann sage ich, der schmeckt halt nur noch, der Wein.
Genau.
Runtergebrochen.
Ja. Ich habe schon immer ein Table gehabt für die Haptik. Und ich kann mich noch erinnern, als ich dann das Diploma in Wine and Spirits in Geisenheim gemacht habe, wurden wir ja alle gezwungen, Aromen aufzuzählen. Ne? Das habe ich immer schon gehasst.
Ja, verstehe.
Das habe ich gehasst. Ja, ich musste das dann auch, sonst habe ich keine Punkte bekommen. Ne?
Mhm.
Du hast ja so und so viel. Warum musstest du aufzählen, damit du Punkte bekommen hast? Das war grauslich für mich.
Kann ich nachvollziehen. Ist auch nicht meine Welt.
Haptik, das war immer da, spielt die Musik. Ne?
Genau. Die Traube als Transportmittel von Boden und Klima und genau. Und da spielt die Frucht eigentlich keine Rolle.
Ja. Vergeht ja sowieso auch. Ne?
Genau, wir machen ja, sonst könnte man es ja süß verkaufen, also als Traube. Wenn ich einen Apfel esse, will ich natürlich ein Erlebnis von Süße und Säure haben und ein gewisses Aroma. Was wir im Wein machen, ist ja, ist ja ein Transformationsprozess von einer Traube zu einem Getränk. Da kriege ich ja oft die Korrelation gar nicht mehr her. Sondern das Getränk transportiert ja was ganz anderes als die Traube. Das ist ja ein Mysterium. Kann ja noch keiner erklären, was da passiert in der Gärung. Wir wissen so viel über die Prozesse, aber was eigentlich passiert, kein Mensch weiß es. Das ist schon faszinierend. Das ist
sehr komplex.
Wein. Ja, drum begleitet der Wein die Menschheit schon so lange in der Bibel und so. Weil ich glaube, das ist ein Getränk, das so anders ist als alles, was wir kennen. Und deswegen braucht es auch wieder eine Aufwertung von guten Wein. Ganz wichtig.
Und der Winzer hat die große Chance, vom Weinberg bis hin zur Flaschenabfüllung und darüber hinaus im Kontakt mit dem Kunden dieses wundervolle Produkt lange, lange zu begleiten.
Ja, ich sage immer zu den Leuten, ich bin gern Winzer, ich bin Quereinsteiger und ich bin gern Winzer. Ich mag beides. Also ich mag die Abwechslung und ich bin manchmal ganz froh, wenn ich auf meinem Acker bin, weil ich das auch sehr gern mache, klassischen Ackerbau. Aber Winzer zu sein ist in unseren heutigen modernen Zeiten, wo alles Richtung Spezialisierung läuft, privilegiert.
Ein Traum.
Welchen Beruf gibt es noch, wie du gesagt hast, der vom Boden über die Pflanze bis zu einem fertigen Genussmittel, und wir reden hier nicht vom Grundnahrungsmittel, alles in einer Hand hat. Klar arbeiten viele Hände mit, aber die Idee ist ja immer von einer Person meistens. Und das ist in unserer modernen Welt sowas von singulär, sowas von einmalig. Ich sage mal, ist fast privilegiert, auch wenn es mühsam und anstrengend ist. Aber es gibt so nicht nochmal. In dieser Komplettheit und Ganzheit ist der Winzerberuf
einmalig. Ja, im Grunde herrscht überall sonst Arbeitsteilung.
Ja.
Hochspezialisierte Arbeitsteilung.
Ja. Und das ist, darum schmeckt da nichts gleich im Weinbau. Wenn der Nachbar die gleiche Lage in den gleichen Wein macht, macht er einen anderen Wein, weil er eine andere Idee von Wein hat.
So ist das.
Und das, ich finde, das
gibt's. Wenn man das weiterdenkt, genau diesen Ansatz, dann wird auch der Begriff oder die Idee des Terroirs oder des Terroir-Weins ein Stück weit relativiert. Weil man dann auch erkennt, dass die Idee des Machers, seine Handschrift letztendlich, ja, massiv beteiligt ist.
Wieso?
Massiv beteiligt ist, ja. an der Stilistik, an der Art, wie, was da im Glas ist. Und so eine 1:1-Transformation von der Herkunft zur Stilistik, die gibt es so nicht. Ne?
Nee, wir haben mal, das ist eine nette Anekdote von der Prowein, das war noch in der Zeit, wo ich auf die Prowein ging, mich erschlägt das mittlerweile und dann gehst du raus nach dem Dach und hast keinen Eindruck mehr. Ich kaufe mir lieber eine Flasche und trinke die über ein paar Tage zu Hause, dann habe ich mehr Eindruck vom Wein. Und da war ich mit dem Wolfgang Batzweil, der ist Naturlandfachberater in Franken, war ich auf der Prowein unterwegs. Und da hat der Wolfgang gesagt, du, wir machen das heute mal ganz anders. Wir gehen da ein wenig so durch die Hallen und gucken uns die Personen an. Und wenn uns da einer sympathisch guckt, dann gehen wir hin und trinken den Wein.
Ja, ja.
Und diese Korrelation zwischen der Person und dem Eindruck, den man von der Person hat und dem Wein, das ist unglaublich faszinierend. weil da, wenn man jemand, also ich glaube sogar, dass das dann eine ganz persönliche Beziehung wird, wenn man jemanden optisch oder in seinem Auftreten sympathisch findet, dann besteht eine ganz hohe Korrelation zu der Tatsache, dass man die Weine interessant findet. Und wenn man jemand irgendwie affektiert oder unnahbar oder keine Ahnung findet, dann kann das auch sein, dass man mit dem Wein gar nicht zurechtkommt. Und deswegen ist Wein ein wahnsinnig persönliches Produkt. Also das korreliert sogar.
Das funktioniert bei mir, was du jetzt sagst. Ich glaube, das ist zum Teil so, erlebe ich auch in der Musik.
Mhm.
Da habe ich das auch schon beobachtet, dass es Interpreten gibt, die mir total gut gefallen. Und ich frage mich immer, und dann sehe ich dieses erste Mal, und dann sehe ich wieso.
Mhm.
Weil das ist auch vom Typ her einer, der mir...
Ja, ja.
Ist natürlich nicht beweisbar.
Wissenschaft. Nein, ist keine Wissenschaft. Aber dann wären wir, wenn das Musik ist Kunst, dann ist Wein auch Kunst, runtergebrochen. Mhm. Weil für mich gibt es da eine Korrelation. Ich könnte auch jetzt eine Anekdote erzählen, aber die ist ein wenig frech. Na, ich erzähle sie ohne Namen.
Ja.
Da waren wir auf der Prowein, da waren wir bei den Österreicher und dann sind wir zum ganz bekannten Weingut gegangen und Dann hat er da hinten uns erst mal ignoriert. Wir waren ganz allein am Stand, war sonst keiner da. Und bis er dann mal aufgestanden ist und gekommen ist, und dann haben wir gesagt, wir hätten gern einen Wein. Dann hat er uns was ausgeschenkt. Klar, grüner Veltliner in Österreich. Und dann sind wir mit dem Wein einfach diagonal rübergelaufen. Da war nämlich mein erster Lehrherr, der Rotz Gerhard, gestanden. Mhm. Und haben ein Glas hingestellt und haben gesagt, Gerhard, wir wollen gar nicht wissen, wie der Wein schmeckt. Du sollst uns einfach sagen, wie der Winzer ist. Gerhard nimmt das Glas, riecht rein, nimmt einen Schluck und sagt, dick, fett und ungehobelt. Und das Schlimme war, er hat den Winzer beschrieben und nicht den Wein. Seitdem glaube ich an diese Korrelation.
Cool.
Das, ja, das war irgendwie, ja, war so.
Entstehen natürlich sofort Bilder bei mir im Kopf.
Ja, egal, wir lassen das jetzt stecken. Auf jeden Fall werde ich immer gefragt, wieso ich keinen Boxbeutel mache, dann sage ich auch, ich schaue nicht aus wie ein Boxbeutel. Ich bin schlank und groß, mhm, und nicht dick und untersetzt.
Da wird ja fast eine Schlegelflasche
passen. Ja, aber das ist mir zu viel Riesling. Also ich wir sind klein, ich muss ja irgendeinen pragmatischen Ansatz finden, und der ist Burgunder und eine Etikettenlinie. Ich kann nicht so viel Stückkosten sparen wie die Großen, also muss ich das im Kleinen versuchen. Jetzt trinken wir quasi schon wenn wir jetzt sagen, das Krämer fordernder. Hier sind wir jetzt quasi, ich nenne das, das sind unsere Handwerksweine. Hier bauen wir die Weine im großen Holzfass aus, als fränkische Eiche. Das ist wie Luckertz in Sulzfeld. Mhm. Wir haben die heimischen Fässer von der Küferei Assmann in Eusenheim, weil mir das schon irgendwie wichtig ist, dass das einfach, dass wenn man Terroirwein macht und Heimatwein macht, das wäre so ähnlich, dass man auch Fässer von einem Küfer nimmt, der hier noch arbeitet. Wir sind froh, dass es ihn gibt.
Schöner Begriff, Heimatwein.
Der ist nämlich auch heimgekommen, der junge Assmann, und hat nicht gewusst, jetzt hat er neue Produktionsstätte gemacht, weil er sich nicht mehr retten kann. Weil es jetzt eine Renaissance und Rückbesinnung auf den Holzfassausbau gibt. Alle jungen Winzer sagen, her mit dem Zeug wieder. Und schmeißt den Stahl raus. Und das ist, Wein ist gerade so faszinierend. Und deswegen großes Holzfass. Und hier haben wir jetzt das Jahrgang 2017. Das ist uns, der ist aktuell auch noch im Verkauf. Wir sind so langsam bewusst. Und der hat jetzt aber nur Holzlaster, also ganz Traubenvergärung. Die wir nachmazeriert haben bis ins Frühjahr rein, abgepresst über eine alte Korbkelter und rückverschnitten, so ein Anteil von 15%.
15% des Mazerierten?
Ist 15% mazerierter Wein da drin.
Ja,
ja. Gleiche Rebsorte, nur, und das merkt man auch gleich, das hat so eine Traubigkeit auch, finde ich. Die Traubigkeit kommt über diese Ganztraubenvergärung. Die ist sehr ursprünglich. Und Restzucker, klar, keiner muss. Und wenn ich jetzt da nicht Müller-Thurgau draufschreiben würde, würde es auch keinen jucken. Er ist nicht als Müller-Thurgau erkennbar. Er ist ein Krämer, wie im Buche steht. Und jetzt kann man sich daran stören, dass das noch sehr wenig weinig ist. Weil ich weiß schon immer, was so Kunden suchen. Und ich weiß, was weinig ist, also was ein Wein weinig macht. Und der ist es noch nicht. Aber der ist halt bewusst auf Kante gestrickt. Und in einem Jahr oder anderthalb entwickelt er diese Aromatik. Das ist einfach, ich habe jetzt einen Kunden gehabt, der hat meinen 17er Johanniter, da ist er nicht mit zurechtkommen. Dann habe ich einen 16er geschickt, den hat er gleich nachgeordert. Weil der gerade das gehabt hat, was er sucht. Der 17er geht genau in die gleiche Richtung, aber halt mit der Zeit und nicht gleich.
Ja, der wirkt im Moment noch, in der ersten Phase wirkt er brav. Der kommt rein und ich habe das Gefühl, da habe ich jetzt noch nicht deine Ecken und Kanten gespürt in dieser ersten Trinkphase, also in dieser Eröffnungsphase. Und dann entwickelt aber genau das, und das kann man auch tatsächlich noch ein bisschen als einen kleinen Bruch erleben, wenn er dann in der zweiten Hälfte anfängt, diese Phenolik zu zeigen. Es ist wie so ein unerwarteter Sprung, den er da macht. Und ich kann mir vorstellen, wenn man sowas Geradliniges, sowas Fließendes gewohnt ist, dann sucht man danach und hat hier eine kleine Irritation.
Ja, und das ist bewusst auch, also es entsteht einfach durch die Art des Ausbaus und entwickelt sich aber in eine Harmonie rein. Und da die Weine quasi sehr ganz natürlich gemacht sind, Zürich ja nicht irgendeine Idee von Frucht und Fest, indem ich dann irgendwann sage Schwefel und vielleicht noch sage Ascorbinsäure und Filtration und jetzt habe ich meinen Status quo. So ist ja die herkömmliche Idee von Wein, spezielle Hefe, gewisse Temperatur, Abstich, irgendwann eine Schwefelung, irgendwann eine Filtration und dann Zürich quasi dieses Bild, das ich mir gedacht habe, so könnte er werden, Zürich dann fest und der Wein ist nicht festgezurrt, ganz im Gegenteil, der soll im Endeffekt sich entwickeln dürfen und dieses Volatile haben und der mag am Anfang verstören und wenn wir den in ein, zwei Jahren trinken, sind wir total begeistert.
Also du gibst ihm maximale Freiheit letztlich auch zu werden, was er ist.
Der kann sogar Phasen erleben, wo er richtig muskatig wird, wie ein klassischer Müller-Thurgau. Das traut man ihm gar nicht zu, aber das kommt.
Das kommt.
Ja.
Wie viel Schwefel?
Wir schwefeln mit 20 Milligramm zur Füllung. Das ist so eine kleine Leitplanke für die Füllung. Die Weine haben danach eigentlich keinen freien Schwefel mehr, 0 bis 5. Das Interessante ist, wenn man so Sachen trinkt, man wird ganz empfindlich auf geschwefelte Weine. Weil die sind so, erstens sind sie so geplankt und man hat es in der Nase und man hat es zum Teil auch im Mund. Also wenn ich meine älteren Sachen trinke, dann stört mich das mittlerweile schon, weil ich mich auf dieses Freie da so eingetrunken habe. Mag man immer nicht glauben, aber man trinkt sich aus irgendwas raus und entdeckt was Neues für sich.
Ja. Wenn man jetzt heute diesen Jahrgang trinkt, würdest du vielleicht sogar empfehlen, den über mehrere Tage mal zu verkosten und dann mal so zu sehen, wie er sich entwickelt?
Die Weine sind so stabil, dass die quasi über Wochen trinken kannst.
Über Wochen sogar.
Also die gehen dann irgendwann in eine ganz, ganz schleichende Oxidation rein, aber sie kippen nicht. Also sie werden nicht irgendwie am dritten Tag braun oder so. Das zeigt mir immer nur, dass die einfach einen ganz langsamen Reifeverlauf nehmen und dass man den Wein einfach genügend Zeit geben sollte. Und wir sind ja da schon zum Glück ein bisschen dran, obwohl es ja immer schwierig ist, wenn man langsam verkauft.
Ja, später
aber zu vermarkten. Da gibt es ja den Jörg Breetz im Burgenland, der verkauft ja teilweise jetzt manche Sachen, die sind von 2009. Keine Ahnung, wie groß sein Lager ist und wie er das macht. Da müsste ich ein großes Erdloch buddeln, was ich cool fände, und noch einen größeren Keller bauen. Ziereisen ist ja auch einer, der recht lang geworden ist.
Entschuldigung.
Absolut. Und ich finde...
Bernd Philippi schon vor 20 Jahren.
Genau. Ja. Und wir haben ja von unseren großen Silvanern ab 2013 was weggelegt. Das will ich 10 Jahre später bringen. Und das Zeug schmeckt, ich warte immer ein wenig so auf eine Reifekomplexität. Das Zeug schmeckt immer noch so jung und frisch, dass ich mir denke.
Noch nicht.
Ich glaube, 10 Jahre ist auch noch zu früh, aber irgendwann muss ich ja ein wenig Platz räumen. ich traue mir zu sagen, dass die 20 Jahre können und länger. Also dass das ganz klassische Weine sind, die einfach sich gut entwickeln, ja, ohne dass sie dann...
Das ist also Müller.
Na, meine Interpretation von Müller-Thurgau, ich sage nicht, dass es Müller-Thurgau ist. Wenn dem so wäre, dann müsste ich anders arbeiten.
Das Knochentrocken ist so super.
Super, ich mag das ja. Das ist jetzt, da habe ich jetzt am Wochenende ein wichtiger Weinhändler da war und ich natürlich ein bisschen drauf aus bin, dass ich mich von außen auch mal betrachten lasse. Das fehlt mir ein bisschen, also Austausch und weil die kennen wenig, also mit denen ich mich jetzt austauschen könnte. Und da war mir das wichtig, dass wir, da haben wir eine Range getrunken, quasi ein Wein von 2014 ab bis 2018. Um einfach zu sehen, wollte ich ein wenig zeigen, wie ich arbeite und welches Verständnis davon habe und wie das dann ankommt als Feedback. Und da kommt jetzt dieser 2016er Silvaner Alte Reben her.
Der war in dieser Linie drin.
Der ist jetzt seit Samstag auf.
Ist das die gleiche? Wir haben eben, Handwerk ist auch Handwerk?
Oder? Das ist auch Handwerk, auch großes Handwerk. Holzfass. Und 2016 haben wir mit Maischegärung und Ganztraubenvergärung gearbeitet. Das hat der Jahrgang hergegeben. Der hat immer was, diese Silvaner Alte Reben, wir haben einen Röttinger Feuerstein, das Glück gehabt, dass wir so einen Schatz kaufen konnten von arrondierten alten Reben. Die sind Ende der 60er angelegt worden und Die haben immer alle gemeint, ich gehe daher und drohe das und tue das Quertraversieren. Das ist nämlich ein schöner Steilhang mit schmalen Seilen und diesen alten Reben, wo nicht jede Grad steht. Aber ich, für mich ist es ein Riesenschatz. Ich bin Quereinsteiger, wir machen das seit 1990 und wenn ich jetzt da neue Reben anlege, die waren nie mehr so alt, dass ich das erleben kann. Mhm. Und ich pflege die, weil ich das ist ein Geschenk. Die Reben in Tabazell, mit denen wir begonnen haben, die sind jetzt 35 Jahre alt und die sind fast 55 oder 53 Jahre alt. Sagen wir mal, ich mache es noch 20 Jahre. Mhm. Gut. Dann sind die um die 70 ja. und älter und das finde ich faszinierend. Das ist ein Geschenk. Ja. Der Franzose sagt ja eh, ihr habt ja eh keine alten Reben in Deutschland. Weil der hat ja wirklich, die sind ja wirklich zum Teil 50 bis 100 Jahre alt. Und Benedikt Baldes hat mal gesagt, er macht 1000-jährigen Weinbau, weil sie einfach, klar, der ist jetzt zurück an die A gegangen und macht nur Pinot und der sagt, die Weinberge bleiben. Mhm. Wird mal Fehlstock gepflanzt, aber er rodet nichts. Er will quasi, dass die Reben mit ihm alt werden. Mhm. Und das ist das Nächste, was kommt, glaube ich. Holzfass, jetzt Naturweinbewegung macht ein wenig Einfluss. Und wir werden auch dieses Umstrukturieren. Was wir ja mittlerweile machen, ist dieses Umveredeln. Alte Rebstücke, neue Rebsorte. Ja, aber da ist die Idee ja die gleiche.
Ist die gleiche. Ja. Hier muss ich sagen, dass die Nase, ich habe ja vorhin mich ein bisschen abschätzig über Nasen geäußert. Hier ist natürlich eine wunderschöne Komplexität. Das ist schon animierend, sich damit zu beschäftigen.
Das stimmt. Aber das machen sie dann mit der Zeit alle. Ja, also dass sie auch gewisse Aromatik in der Nase zeigen. Das macht auch irgendwann Müller-Thurgau. Ich muss mal gucken, ob ich ihn
älter habe. Der changiert so schön. Ne? Du kannst da rein die Nase halten und im nächsten Moment hast du wieder einen neuen Eindruck. Bis hin zu schokoladigen Noten, ne? Nussigen Noten. Mhm.
Was diese alten Reben können, das hat immer nichts mit, finde ich ganz faszinierend, das hat nichts mit dem Holzfass zu tun. Die haben so eine, ich nenne das Knöchern, Hölzern, so eine hölzerne Struktur. Das Geschmacksbild, das kommt aber nicht vom Holzfass. Das sind diese alten Reben, die so ein Gusto ausbilden. Das kriegst du mit jungen Wein gar nicht hin.
Ja, so als würden sie sich aromatisch bedienen, sozusagen bei ihrer Mutter, ne, der Rebpflanze. Mhm. Dem Holz. Sehr spannend.
Aber nicht einfach zu verkaufen. Das ist, also stelle ich immer wieder fest, das ist halt nichts.
Wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, ich glaube, dann sieht man diesen Wert. Mhm. Also diesen geschmacklichen. Ja. Eindruck, der es ist auch ein Wein, den kann man, glaube ich, zechen. Man kann da richtig auch voll trinken, aber man kann auch das.
Also machen wir schon auch, ja. Geht, aber es ist was für Fortgeschrittene.
Ja, ist letztlich ein Wein, mit dem man sich so ein bisschen beschäftigt.
Ja.
Und ein toller Speisenbegleiter, glaube ich.
Ja, das sind sie alle.
Ganz sicher.
Weil sie trockenes Geschmacksmittel mitbringen. Mit der Phenolik, was Speichelauslösendes haben. Also einfach, und was die Weine haben, für mich persönlich, die haben so ein Oberton, so eine Frische, die sie auszeichnet, wo man oftmals vergisst, dass man in diese Tiefe, in diese Struktur reinschaut, die Weine auch mitbringen, weil sie so frisch wirken. Mhm. Das ist wie der Oberton in der Musik. Und so ein, das haben sie, das ist diese Reduktion, die sie mitbringen.
Ja, es ist nicht das weit weg vom klassischen Silvanerbild.
Nö. Ja. Könnte aber auch, das kannst du auch nach Frankreich verorten, sowas von der Idee des Weins her. Gibt der Köstlersmann, der hat französische Winzer, die bestellen Krämerwein, was ich nett finde.
Ja, das könnte man schon, auch im Jura gibt es ähnliche Dinge, ne?
Ja. Jetzt machen wir noch was Junges, aber Schräges, weil das ist jetzt Pinot Meunier, Schwarzriesling.
Ja.
Genau. Und der wird in gebrauchten französischen Weißwein Barriques ausgebaut und 2018 hat es der Jahrgang hergegeben. Rotwein finde ich immer schwierig zu lesen, weil da schaut alles so gleich aus. Bei einer weißen Traube, wenn ich das sehe, ich gleich, ist hier ein faules Bärchen oder hat hier eine Wespe angefressen. Oder das ist halt optisch, ist das einfach total transparent.
Für dich auch.
Ja, und so eine rote Traube, das ist alles dunkel. Und das ist total anstrengend. Ich kann mich mal erinnern, dass ein Winzerkollege gesagt hat, Rotwein macht er nur, wenn er es vom Stock weg einfach optimal lesen kann. Ansonsten wird Rosé draus gemacht. Ich mache nur Rosé aus den roten Trauben, die wir haben, weil ich persönlich und auch meine Frau, wir trinken zu 99% weiß. Aber weiß mit Phenolik. Und dann bin ich irgendwo im Rotweinbereich. Mhm. Und wenn wir rot trinken, dann mögen wir diese spröden Sachen wie Pinot Noir oder aus dem Jura, Trousseau und Pulsar oder auch mal ein Cabernet Franc. Aber was ich nicht mache, ist Opulenz im Roten. Das habe ich noch nie trinken
mögen. Also Merlot und so Sachen magst du nicht.
Ich kann, das holt mich, also mir ist das alles, wenn wir einen Rotwein aufmachen, der stirbt so und so irgendwann den Kochtod, weil wir es nicht schaffen, den auszutrinken. Und Weißwein, da haben wir immer 3-4 im Kühlschrank stehen. Aber alle, die lang und viel Wein trinken, die landen irgendwie immer beim Weißen, stelle ich fest. Oder bei diesen spröden, farbschwachen Rotweinen.
Die Rheinhessen hatten da mit dem Portugieser auch so ein kleines Schätzchen, ne?
Ja, Rutzger hat damals schon einen Portugieser gehabt.
Ja, da kann man schon was machen.
Wenn man ertragsreduziert fährt, dann ist das was ganz, ganz Faszinierendes. Genau, und an diesen Rosé ist das Besondere, dass wir in dem Jahr, weil es halt so schick war, 2018 war ja auch so ein Traumlesejahrgang, da war einfach alles nur schön am Stock gehangen, haben wir eine Partie Ganztrauben vergoren und die dann abgepresst. Und dann hatte ich einen astreinen Rotwein im Barrique, wollte aber jetzt nicht mit einer kleinen Menge irgendwas anderes starten und haben dann diesen, das war ein Siebtelanteil, haben den dann rückverschnitten in diesen weißgekelterten Schwarzriesling. Und deswegen hat er fast schon, also den fast schon wegen was Sprödes wie diese Jura-Roten, ne? Von der Farbe her ist es fast schon eher rot als Rosé, ne? Und weiß gekeltert ist es schon zweimal nicht.
Ja. Hat aber doch im Mundraum eine Fülle auch. Also er wirkt nicht breit, aber er hat eine schöne Konzentration, eine schöne Dichte.
Gut, das ist der 18er Jahrgang. Das ist
der 18er Jahrgang.
Diese Wärme. Ja. Aber er ist nicht, wie du sagst, er ist nicht breit, sondern er hat eine kühle Grundader. Das mag ich sehr an Wein, wenn die einfach so, so eine kühle Anmutung haben.
Fast so ein bisschen Lakritznoten drin. Und der kann auch ein bisschen noch brauchen. Ne?
Die 18er sind 18. meiner Meinung nach so alle viel zu jung.
Das sind jetzt noch zu jung. Ne?
Also für mich, also 19 liegt, wir werden jetzt Corona-bedingt, weil wir auch ein bisschen sicher einen Einbruch erleben werden oder auch gefühlt, weiß ich nicht, ob wir haben, kann ich nicht beurteilen, bin ich zu wenig dran. Aber ich tendiere momentan dahin, weil wir jetzt mit 18 Grad langsam erst starten in der Vermarktung, dass ich meine 19er gar nicht fühle. Normalerweise fühle ich die vor der 9 Ande. Wir haben unglücklicherweise ein bisschen mit Frostschäden zu kämpfen, heuer im Taubertal. Ich nehme mal an, dass wir eine kleinere Ernte machen werden. Und dann werde ich die 19er einfach überlagern und erst Schnecks erfüllen. Ich komme so langsam in die Fahrwässer rein. Bräuchte noch ein wenig Geld und einen größeren Keller, dann könnte ich auch liegen lassen. Das ist so ein Ziel von mir, dass ich die Weine noch länger liegen lasse. Also wirklich im großen Gebinde, im Holz. Aber es hat auch immer mit Kleingeld zu tun.
Ich weiß. Ja, der ein oder andere fängt auch in anderen Regionen an, über diese Dinge nachzudenken. Ja,
aber als Vision und Next Step ist es so für mich. Ich habe 2018 haben wir jetzt angefangen, bei Sachen in Reserve zu legen. Und da kommt jetzt dann irgendwann kommen dann noch obendrauf so Reservesachen. Ich habe ein 2018er Silvaner Hollcluster vergoren, also ganz Trauben vergoren. Der liegt jetzt im Barrique auf Flor. Das habe ich mir nicht ausgesucht. Das ist entstanden und ich finde es jetzt richtig geil.
Wie ist entstanden hier?
Nein, ich habe ihn mal irgendwann beim Beifüllen vergessen und dann hat er ein bisschen Flor gehabt. Da habe ich gedacht, was machst du? Füllst jetzt richtig bei, dass die Flor rauswäscht? Ja. Und dann habe ich gesagt, jetzt lasse ich es einfach. Und dann verdunstet er sehr weiter, es reduziert sich einfach. Und die Flor ist immer besser geworden, immer fester
dicker.
Und mit Blasen drauf. Ja. Und dann habe ich gesagt, so, jetzt lasse ich es.
Ja.
Und der wird cool, das wird richtig geil. Da freue ich mich schon drauf. Den lassen wir jetzt noch. Also es wird jetzt kein Wien schauen, den lasse ich nicht 6 Jahre liegen, aber ein Jahr liegt er jetzt sicher noch.
Also ein bisschen was kriegt er dann noch davon?
Ja, ja, der ist jetzt schon Flor geprägt. Ja. Also ich habe nebenbei erfasst, das Maische vergoren, das Spundvoll, das ist ganz anders. Also Flor-Charakter, jeder normale Winzer sagt, raus aus meinem Keller damit.
Fehler ist klar, ja. Es kann.
Und das mir gefällt. Können wir ja später mal probieren, wenn es noch Lust hast.
Ja, im Start schon auch ein bisschen so Himbeerfrucht ist da drin. Und
ja, ja, also ich würde ja nie behaupten, dass sie gar keine Frucht haben, da würde ja auch was falsch sein. Aber das ist immer begleitend da, aber nie vordergründig. Es hat nichts Lautes, die Frucht in diesen Wein, die ich mache.
Und es ist exakt, was du sagst. Die Nase hat wenig zu tun, wirklich wenig mit dem Gaumenauftritt.
Ja.
Und auch dann, weil da ist ja auch, da mischt sich ja auch Aromatik in dieses Mundraumerlebnis. Mhm. Das ist ja nicht nur Haptik und Geschmack, sondern auch Aromatik. Und das ist anders da. Das wirkt im Mundraum alles viel runder, angenehmer, schöner.
Die Nase, räumiger, ne?
Ja, räumiger. Ja. Das ist, da kriegt man Lust.
Mhm.
Nur ihre Nase reinhalten, ist
genau, ist aber Dreck, das, ist, ja. Vielleicht, dann sind wir wieder da, wo man sagt, ist es doch eine Idee des Winzers, da mich die Nase nicht so großartig interessiert, ist sie vielleicht auch in den Wein gar nicht großartig da. Weil ich sie nicht suche als Winzer und Person, ne, die Weine macht, sondern ich suche quasi das Mundgefühl, die Haptik. Und dann ist die Nase, wie sie ist, aber sie wird nie laut und knallen, weil das ist scheinbar was ich gar nicht kann.
Vielleicht,
aber das andere überzeugt. Genau, ja, da hoffe ich. Ja. Genau. Obwohl jetzt da bei einem 16er Selaner Alte Reben hast du ja auch zugeben, dass die Nase nicht ist. Das kommt schon auch. Also wenn man ältere Sachen trinkt, dann müssen die ein bisschen in diese weinigen Strukturen reingehen, damit die Nase auch einen Wert entwickelt.
Also wer von den Hörern jetzt sich an deine Weine mal heranwagt, der sollte tatsächlich das beherzen, glaube ich, was du gesagt hast, sie mal über mehrere Stunden, über mehrere Tage beobachten, vielleicht dekantieren, wenn es beim ersten Glas nicht gleich funzt, dann auch mal ihn wieder im Kühlschrank verschwinden lassen. Und ich denke auch, was ihm gut tut, ist gerade bei den Weißen eine etwas höhere Trinktemperatur.
Genau. Ne? Das ist aber was ich generell feststelle bei spontan vergorenen Weinen, die mögen es nicht zu kalt. Also eher 12 als 8. Also im Kühlschrank raus haben sie keine Sprache.
Nix da.
Ja. Ist nichts da. Also das ist, wenn die übers Mundgefühl kommen und die Kälte blockiert dann alles. Die macht zu. Also das Interessante ist, dass man diese Weine auch dann mit einer Temperatur trinken kann, wo sie zwingend nicht mehr unbedingt Spaß machen. Und selbst da stehen sie noch da und machen irgendwie
knicken
nicht ein. Ja. Das finde ich ein ganz, ganz positives Zeichen. Ja, und was weglegen. Also ich als Winzer kann das nicht allein leisten. Wir legen zwar unsere Sachen weg bei guter Temperatur und bei guter Lagerung, aber wer die Möglichkeit hat, gibt ja Leute, die einfach konstante, schöne Keller haben, deutschen Wein, guten deutschen Wein, bitte auch weglegen. Der Trend wird kommen und dann bist du froh, wenn du in deinen Keller kannst. Wir werden immer mehr über gereifte Weine nachdenken und trinken, weil das einfach Spaß macht. Wir haben es nur verlernt, die Sprache der Weine zu verstehen. Und wer dann glücklich ist und in seinen Keller gehen kann und dann 15 Jahre alten Silvaner aufmachen kann, der ist dann der König.
Hat sich natürlich auch gerade bei den Trockenweinen in den letzten 25 Jahren viel getan, ne?
Klar.
Also wenn ich jetzt mal, wenn wir zurückdenken an die 80er, 90er Jahre noch, da oder 70er.
Ja, das war ja, das da war haben ja, wir ja noch Masse ja, gemacht und
das war schräg,
und kein ne? Handwerk und das war schräg. Aber klar, wir profitieren eindeutig von dieser Klimaerwärmung, die uns jetzt leider wenn
hier zu, vor allem ja
zu sehr überrollt, mit gewissen Konsequenzen, was Trockenheit und Hitzestress angeht. Aber ich würde mal sagen, seit der Jahrtausendwende definiert sich der Weinbau alle Jahrzehnte neu. Das ist die Qualität kommen über geringere Erträge und Grünlese und leider halt kühle Vergärung. Jetzt wird man wieder traditioneller, mehr Handwerk, mehr spontan.
Mehr Holz.
Und die Naturweinszene hat einen großen Einfluss auf das, was viele Winzer mittlerweile machen und tun. Ist nicht alles Gold, was glänzt, das ist keine Frage. Und mal schauen, was das nächste Jahrzehnt bringt. Auch wieder was. Wein unterliegt ja so vielen Trends. Aber es wird meiner Meinung nach gerade immer spannender.
Ja, wenn du als Konsument, als Weinliebhaber da sozusagen affin bist und hast dann eine Offenheit, bist neugierig, dann hast du im Moment, das ist die Weinszene ein Eldorado.
Genau.
Zum Experimentieren von sehr klassisch, aber hochwertig bis hin zu ganz außergewöhnlich und neu und konsequent naturnah, auch im Keller.
Ja.
Das ist ein riesiges Spektrum. Ich meine, so hatten wir das noch nicht.
Nee, hatten wir noch nicht.
Ja.
Und das ist eigentlich in unserer uniformierten Lebensmittelwelt, muss man sagen, wenn man in den Supermarkt geht, drum auch zurück zu den Märkten, zu den Direktvermarktern, weil die bedienen das Gleiche mit Grundnahrungsmitteln. Und ich hoffe, dass der Trend anhält, regional, bio, und dann machen wir alles richtig.
Stefan, ich danke dir ganz, ganz herzlich für die Zeit, für die vielen schönen, spannenden Erläuterungen, auch für die vier Weine. Wir werden sicherlich wie bei den anderen Genuss im Bus-Episoden vielleicht ein kleines Genuss im Bus-Paket packen.
Können wir gern machen, ja.
Ja, und das kann man dann über meine Webseite oder wie auch immer bestellen, wenn man Bock drauf hat.
Sehr schön.
Also.
Ich bedanke mich für den Besuch, hat mir riesig Spaß gemacht.
Danke.
Danke.
So, ihr Lieben, das war das Interview mit Stefan Grämer, dem Bio- und Naturweinwinzer aus Auernhofen. Nächste Woche gibt's eine Fortsetzung mit ihm, eine Fortsetzung in der Form eines Tastings dreier Weine aus seinem Portfolio. Wir gehen also gemeinsam ein bisschen in die Tiefe sowohl bei der Beschreibung und Analyse dessen, was uns im Glas begegnet, als auch in die Tiefen der Ursachenforschung, also der Suche nach den Gründen, wieso die Weine so schmecken, wie sie schmecken. Genau das ist ja auch der Inhalt und Zweck meiner Online-Weinverkostungen, deren Termine und Themen für die nächsten Wochen bereits fixiert sind und auf meiner Webseite angeschaut und gebucht werden können. www.wolfgangstaudt.com. Also, schalte wieder ein, wenn in genau einer Woche die nächste Episode von Genuss im Bus an den Start geht. Bis dahin, hab eine schöne Zeit und lass es dir schmecken. Tschüss und auf Wiedersehen.